Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 37. Folge vom Konterfass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin auch heute Jan Kartoffel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, ich geh kaputt. Wir hatten die clevere Idee. Ich glaube, die letzten beiden Tage wurden als die heißesten Tage jemals in Deutschland vermeldet. Und ich glaube, wir haben schon öfter thematisiert, dass, ja, wobei du wohnst ja nur noch so halb in einer Dachgeschosswohnung, seit es dich auf die Insel verschlagen hat. Aber ich wohne immer noch im vierten Stock und ich glaube, unsere Wohnung hat ungelogen dauerhaft 35 Grad. Und gestern Nacht war parallel dazu auch noch ein übles Gewitter. Und du konntest dir überlegen, ob du entweder bei geschlossenem Fenster schläfst und kaputt gehst oder bei offenem Fenster schläfst und alle 30 Minuten von wirklich krass lautem Donner geweckt wirst. Und in Konsequenz bin ich extrem übermüdet und wenn ich ab Mitte Podcast nur noch Bullshit rede, dann sei mir das angerechnet, dass ich zumindest hier aufgetaucht bin.
Ja, ich muss sagen, ich habe dieses Problem nicht. Ich habe festgestellt, bei uns hier ist immer so 3, 4, 5 Grad weniger als in Deutschland. Aber ich glaube, die meisten werden es ja am kommenden Freitag hören, unsere Folge. Und es kann sein, dass die Bundesrepublik bis dahin schon ordentlich abgekühlt ist. Also das werden wir abwarten müssen. Wir haben ja die Folge jetzt auf den Vormittag gesetzt. Ich habe am gegen Mittag muss ich nochmal in die pralle Sonne raus, weil ich mir vorgenommen habe, ich bin auf Scootersuche. Nicht, weil ich noch keinen habe, sondern weil ich keinen mehr habe. Mein Scooter wurde geklaut. Wobei geklaut ist jetzt nicht so präzise. Ich habe ein bisschen assistiert, weil die Situation war sehr unglücklich. Wir sind irgendwie abends nach Hause gekommen und meine Liebste hat den Scooter halt so ein bisschen ungeschickt rausgeparkt. Der guckte so ein bisschen in die Straße. Ich habe gesagt, gib mal her, das mache ich richtig. Und dann habe ich ihn so ein bisschen rochiert, habe ich ihn so richtig hingestellt. Und ich dachte, sie hat den Schlüssel und sie dachte, ich habe den Schlüssel. Und am nächsten Morgen war das Ding weg, war offensichtlich der Schlüssel zum Schloss stecken geblieben ist. Und da habe ich halt gemeldet, dass das gute Ding weg ist. Und jetzt hat mir mein Scooterverleihfreund des Vertrauens mitgeteilt, ja, das taucht schon auf, das passiert hier regelmäßig. Also, dass irgendwie jemand Schlüssel im Zündschloss vergisst und das Ding ist dann weg. Und deshalb habe ich mir heute einen Scooter geliehen und ich fahre so durch die Insel und suche meinen Scooter, weil er wahrscheinlich irgendwo einfach abgestellt wurde und jetzt einfach wartet, gefunden zu werden. Und ich habe die Hoffnung, dass ich Glück habe und das gute Stück, oh, so eine schöne, weißt du, es hat so richtig wehgetan. Das ist so ein schönes Piaggio, 125er, dunkelblau, metallic, oh, ganz süß. Und vorgestern finde ich tatsächlich genau dasselbe Ding mit dem genau demselben Kennzeichen, aber nur eine einzige Zahl war anders. Ja, also okay. Wir haben 7192 LWY und da war einfach 7152 LWY. Und noch die 9 und die 5, die sind auf sich auch noch so ziemlich ähnlich. Und ich habe untersucht, weißt du, fast mit einer Lupe, ob die da nicht versucht haben, irgendwie die Zahl rumzukrempeln. Aber da meinte der Verkäufer von mir, nee, die haben mehr rausgehauen, dieses Kennzeichen haben sie auch verkauft. So, deshalb habe ich heute noch so ein bisschen Alternativprogramm.
Ich wollte gerade sagen, das mit dem Kennzeichen, das ging ja fast schon Richtung Community-Aufruf. Also wer hier regelmäßig zuhört und jetzt in nächster Zeit auf Malle ist, kann ein bisschen die Augen offen halten. Du kannst ja posten, wenn du den Scooter wiedergefunden haben solltest, damit nicht vergebene Liebesmühe und so. Fährt man auf Malle Scooter? Ist das so? Wenn wir waren, hatten wir, glaube ich, immer ein Auto gemietet, aber wir waren halt auch immer mit Familie da. Das macht dann
Nee, Scooter macht richtig Laune, wenn du dann hier so in die Berge hochfährst. Also kein 50er, ne? Mit dem musst du irgendwie hochschieben. Aber wenn du so einen ordentlichen nimmst, mit dem darfst du hier ja mit regulären Autoführerschein auch fahren. Darfst du, glaube ich, in Deutschland nicht. Darfst du hier aber. Und das Leben ist viel einfacher. Also du kriegst den halt überall geparkt, kommst an jeden Strand und außerdem kühlst du dich auch runter. Ist die feine Lösung, würde ich mal sagen.
Okay. Gut. Weg von mallorquinischen Scootern und Kieler überhitzten Nächten. Wir gehen rüber in Richtung Floorboy. Wir haben viel im Programm für euch, trotz Sommerpause. Und zwar gab es ja zum einen die 3 gegen 3 WM, bei der ein bisschen was passiert ist, über das man länger sprechen kann. Beim Champions Cup soll es Anpassungen geben, sollte es dann doch nicht, gibt es jetzt doch, ist alles so ein bisschen hin und her. Es gibt windige Gerüchte, sag ich mal, zu Gabriel Kohonen. Es gibt ein bisschen was über unseren Verband zu berichten, wo sich scheinbar der ein oder andere Unbruch andeutet. Und Jan hat vorgestern, ich weiß gar nicht, wann es genau war, nochmal über Instagram zu einer kleinen Q&A-Einheit aufgerufen. Und uns haben ein paar ganz spannende Fragen erreicht, mit denen wir euch noch, wo wir euch noch die entsprechenden Antworten hoffentlich geben können.
Ja, und bevor wir in den News-Bereich elegant rüberschweifen, wollte ich mich nochmal bedanken bei allen, die uns unterstützen mit dem kleinen, süßen, putzigen, knackigen monatlichen Beitrag. Ob es jetzt 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro sind, das ist ja alles euch überlassen. Wer es noch nicht tut und es tun möchte, weil das, was wir hier tun, ein bisschen Wert hat, der, die darf gerne die Website hawkeyepod.de besuchen, weil Hawkeye ist ja so ein bisschen die Übermarke, die wir für unsere Podcasts haben. Und dort ist ja der Weg relativ intuitiv zu der entsprechenden Stelle. Und was ihr dort auch findet, ist unser anderer Podcast, Hawkeye, den wir wöchentlich veröffentlichen. Das heißt, wenn jemand ein bisschen mit uns gemeinsam über die Flowball-Schüssel hinausschauen will, ich glaube, bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut. Also hawkeyepod.de, schaut dort vorbei. Und jetzt geht's rüber in die News.
Dann als erstes ein kleines Public Service Announcement, wie man so schön sagt. Die Offseason ist ja auch immer so ein Stück weit die Saison der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, weil da die ganzen Kurse absolviert werden müssen, die ganzen Tests geschrieben und so weiter. Und es gibt mittlerweile ein Angebot von der Website Flobber Facts. Die Jungs und Mädels haben da so eine kleine Schiedsrichter-App gebaut. Ich habe sie mir noch nicht groß angeguckt, aber scheinbar ist sie dazu da. Gab es auch früher schon mal von Swiss Unihockey, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, beziehungsweise die haben, glaube ich, ihre Fragen einfach nie aktualisiert, sodass du da noch irgendwie in den 2010ern Fragen zu den 90er Floorball-Regeln beantworten konntest. Das war ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall über Floorball Facts findet ihr diese Schiedsrichter-App. Kann man sich ein bisschen auf die Regeltests vorbereiten. Mag dem einen oder der anderen dabei helfen. So. Und dann müssen wir sprechen über die 3 gegen 3 WM. Das war, glaube ich, die dritte 3 gegen 3 WM, die es jemals gab, wurde in Spanien ausgetragen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die erste. Die zweite ist auf jeden Fall bei der ersten 3 gegen 3 WM, wo du ja noch dabei warst, Jan. Da gab es ja pro Nation noch 2 Teams. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das letztes Mal auch noch so war. Dieses Mal ist es definitiv nicht mehr so. Also es gibt jetzt quasi ein deutsches Nationalteam bei den Herren und ein deutsches Nationalteam bei den Damen. Wir fangen mal bei den Damen an. Das wurde dieses Jahr ja noch so gehandelt, dass der Meister der Deutschen Meisterschaft Kleinfeld Damen beziehungsweise Meister Kleinfeld Deutsche Meisterschaft Herren jeweils zu der 3 gegen 3 WM fahren konnte. Bei den Damen waren das die Ladies von den Floghalters Chemnitz. Und da hat's mir wieder angefangen, die Laune auf die IFF zu verschlagen, muss ich sagen. Als ich versucht habe nachzuvollziehen, wo die Ladies sich denn am Ende irgendwie platziert haben. Also ich konnte noch nachvollziehen, dass sie in der Gruppenphase waren und dass es da so mittelprächtig lief. Also ich glaube, sie haben ein Spiel gewonnen, aber sie haben auch ein paar verloren. Und dann sind sie irgendwie in einer Art Platzierungsrunde gelandet. Und ab da hat mich die IFF-App wirklich völlig verloren. Also es war mir unmöglich nachzuvollziehen, welche Platzierung am Ende dabei rausgekommen ist. Zumindest wenn ich nicht mehr als irgendwie 3, 4, 5 Minuten oder so investieren wollte, und wollte ich nicht. Also ich finde, die Sportverbände haben irgendwo eine Aufgabe, mir zu vermitteln, wer auf welchem Platz gelandet ist und dass ich das nicht selber ausrechnen können muss. Es gab ja auch nirgendwo, also zum einen gab es nirgendwo ein Bracket oder sowas in der Richtung oder so ein Playoff-Baum oder so, wo man mal nachvollziehen konnte, die und die sind jetzt da einsortiert worden, spielen gegen den und so weiter und so fort. Und das Zweite, was das Ganze schwieriger gemacht hat, die 3 gegen 3 WM ist in der IFF-App ein Event und nicht ein Event für die Herren und ein Event für die Damen, so wie es sonst immer ist, sondern es ist einfach ein Event. Ja. Und zum Beispiel auch die Scorerliste ist zusammengeworfen, was ja wirklich gar keinen Sinn macht, weil die Damen, glaube ich, auch viel weniger Spiele hatten als die Herren, weil es weniger Teams waren. Und dann hast du irgendwie gesehen, auf Platz 1 ist hier, nicht Emily Wiebron, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, auf jeden Fall Spielerin von Storvetta, glaube ich, normalerweise. Und auf Platz 3 war dann irgendein Typ vom tschechischen Nationalteam oder so. Es ist ganz merkwürdig. Auf jeden Fall hat die IFF zumindest ein paar Tage später nochmal so eine Übersicht veröffentlicht und die Chemnitzer Ladies sind am Ende, oder die Chemnitzer Ladies, in dem Fall das deutsche Nationalteam, sind in dem Fall auf Platz 15 gelandet.
Ja, es ist natürlich also wieder katastrophal technisch gelöst, vor allem, also genau, es ist halt verschmolzen und noch dazu, die IFF verlässt sich ja weiterhin darauf, dass du einfach alle Ergebnisse über die App suchst. Das heißt, du hast ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie im Browser zu sagen, okay, wenn das jetzt alles ein bisschen unübersichtlich ist, mache ich mir jetzt mal ein großes Fenster auf, sondern einfach wirklich Null Chance. Ich habe mir so dieses Endstanding angeschaut bei den Damen. Es waren ja 21 Teams bei den Damen, 28 Teams bei den Herren. Das hat ja schon FIFA-sche Verhältnisse, würde ich fast sagen. Und es sind alles Einzelteams, also keine doppelten Mannschaften. Und das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck dieser 3-gegen-3-WM gewesen, dass man einerseits das Teilnehmerfeld vielleicht ein bisschen zugänglicher macht, weil man natürlich jetzt nicht mit einer großen Mannschaft anreisen muss, sondern man hat halt weniger Leute. Und dann trauen sich auch kleinere Länder hin. Also was ich gesehen habe, was waren denn hier für Mannschaften? Also ich sehe hier, also Island hat sich relativ solide platziert, wie bei den Herren, so bei den Damen. Dann sehe ich hier noch die Salomonischen Inseln. China war dabei, Hongkong war dabei. Es ist noch irgendwelche, ich suche noch weiteren Exoten. Also war schon speziell und ist, glaube ich, so der Grund, warum das Ding eigentlich vom Grund her mit Sicherheit eine gute Lösung ist.
Ja, auf jeden Fall eine gute Ergänzung, glaube ich, zu dem normalen Turnierformaten und so, was wir sonst noch immer haben. Ich glaube, was ich halt in den nächsten Jahren noch finden muss, ist das jetzt eine Spaßveranstaltung oder ist das jetzt eine seriöse Weltmeisterschaft? Ich glaube, da sind sich bisher weder die Teilnehmer noch die IFF selber sicher, in welche Richtung das gehen soll. Und die unterschiedlichen Teams sind sich ja auch nicht einig. Da kommen wir nachher noch zu, aber die schicken ja teilweise völlig verschiedene Teams hin. Egal, wir müssen noch über die Herren sprechen und wir sollten auch über die Herren sprechen. Da sind ja hingefahren, wie gesagt, es ist ein deutsches Nationalteam, aber gegründet oder hat sich das ja quasi immer aus einem einzelnen Verein, der eben die deutsche Meisterschaft Kleinfeld gewonnen hat. Und bei den Herren war das der TSC Wellingsbüttel. Also aus dem Umkreis von Hamburg. Und die Jungs dachten sich, naja, wir sind zwar Wellingsbüttel und wir sind gut auf dem Kleinfeld, aber es schadet ja nicht, wenn wir uns noch ein bisschen verstärken. Da haben sich ein bisschen umgeguckt, wer in Hamburg dann noch so rumläuft und haben sich noch Philipp Wilbrand vom ETV dazu geholt. Ich weiß gar nicht, wie da die Regularien sind, aber ich glaube, das ist ziemlich unkompliziert, wen du da meldest. Ich glaube, Floorball Deutschland hat ja quasi nur dem TSC Wellingsbüttel das Recht gegeben, den Kader zu melden für die 3-gegen-3-WM. Und ich glaube, die können sich dann selber überlegen, wen sie noch dazu holen und solche Geschichten. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so ist es gelaufen. Naja, und Philipp Wilbrand, letztes Jahr Äußerteam, wahrscheinlich einer der besten Floorballer, die wir haben in Deutschland, Stammspieler der Nationalmannschaft. Von daher, den dazu holen, ist sicherlich keine ganz schlechte Idee. Und die Boys haben ein überragendes Turnier gespielt. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ungeschlagen durch die Gruppenphase. Dann gab es so ein bisschen Diskussionen von wegen, sie hatten das leichtere Bracket und so weiter und so fort. Kann alles sein, aber es ist ja so ein bisschen wie jetzt bei Alex Zverev bei der French Open. Du kannst halt nur gegen die spielen, die gegen dich auf dem Platz stehen. Sowas willst du machen. Muss man sich am Ende auch nicht für entschuldigen. Und man muss fairerweise sagen, sie waren kurz davor, den ganz großen Coup zu langen, weil sie im Halbfinale gegen Lettland gespielt haben. Lettland hat ja bei der 3-gegen-3-WM schon Rang und Namen gemacht, sag ich mal. Also vor 2 Jahren haben sie es ja gewonnen. Und Kollege Jekaps Kajs war auch wieder dabei, der ja eine Saison lang für Weißenfels gespielt hat, auch lettischer A-Nationalspieler, also kein ganz Unbekannter, und haben gegen die tatsächlich erst im Penalty-Schießen verloren. Und ich glaube, sie waren auch kurz davor, das zu gewinnen. Ich glaube, sie hätten einen reinmachen müssen, dann hätten sie sogar gewonnen gehabt, den haben sie nicht reingemacht, dann ging das Penalty-Schießen noch ein bisschen weiter und am Ende haben sie verloren. Haben sich dann aber im Spiel um Platz 3 gegen die Schweiz rehabilitiert, lagen da, glaube ich, zur Halbzeit noch hinten, haben hinten raus aber das Spiel gedreht und so die Bronzemedaille mit nach Hause gewonnen.
Ja, ist historisch und überragend. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es eigentlich peinlich ist für Schweden, dass sie alle Medaillen verloren haben in allen internationalen Wettbewerben, inklusive der 3-gegen-3-WM, weil auch da waren sie ja nicht Weltmeister. Und deshalb, also ich meine, wenn wir das jetzt so in Analysen einschließen, dann müssen wir natürlich das Turnier jetzt auch entsprechend bewerten. Also wirklich Hut ab, ganz große Leistung. Was ich mitbekommen habe, war, dass es tatsächlich einen Konflikt gibt unter den Top-Nationen, wie man mit dieser Veranstaltung umgeht. Weil scheinbar, das habe ich von Václav Zulka mitbekommen, das ist der Sportchef beim tschechischen Floorballverband, dass es ein Gentleman's Agreement gab zwischen den 4 Top-Nationen, dass sie im Grunde keine Spitzenspieler hinschicken. Also, dass man den Nationen in der zweiten Reihe den Weg so ein bisschen frei macht, zumindest bessere Chancen zu haben oder dann vielleicht sogar mal so ein Ding zu gewinnen. Und du hast es ja schon angesprochen, Lettland ist ja mal Weltmeister geworden. Letztes Jahr war irgendwie die Ukraine im Finale. Da denkt man sich auch irgendwie, wie ist es dazu gekommen? Und dieses Jahr waren ja alle außer Schweden auch eher so mittelmäßig besetzt. Ich war ja beim ersten Jahrgang dabei, da war im Grunde eine Salibandy-Liga-Mannschaft für Finnland im Grunde dabei. Also das war jetzt auch nicht irgendwie eine Gurkentruppe. Und dieses Jahr hat einfach Schweden sich Topspieler da und Topspielerinnen reingestellt, weil sie unbedingt diese Goldmedaille holen wollten, weil in den anderen Kategorien hat es halt nicht gereicht. Und das stieß halt den anderen sauer auf. Die Tschechen, die sind ja im Grunde chronisch schlecht bei diesen 3-gegen-3 Weltmeisterschaften. Ich schaue gerade, die Herren waren diesmal Zehnter hinter Island und die Damen waren noch schlimmer. Die haben es ja nicht mal in die A-Division geschafft. Die sind 14. geworden hinter der Ukraine, Ungarn, Singapur und Co. Also die nehmen es ernst mit diesem kleinen Puffer, den man da den anderen Mannschaften lässt. Da wird es noch ein bisschen Kommunikation brauchen. Ich nehme mal an, dass wenn die IFF das langfristig tatsächlich als so ein reguläres Pendant kommunizieren will, dann wird es nicht dran vorbeikommen, dass dann tatsächlich auch die Top-Nationen ordentliche Spieler hinschicken. Und es ist ja auch so, das habe ich bei diesem einen Spiel der deutschen Damen so ein bisschen gemerkt. Also die haben ja relativ hoch gegen Thailand verloren. Ne? Die haben ja irgendwie 2-13 haben die deutschen Damen gegen Thailand verloren. Aber ich habe mir gedacht, boah, das ist natürlich dann schon wirklich bitter. Also es kann, da braucht man schon viele Kurze, um das schön zu reden. Und dann habe ich aber gesehen, da waren irgendwie so zwei Spielerinnen, die enden halt mit Zorn am Ende. Und es ist natürlich so, dass bei so einem 3-gegen-3 Spiel, wenn du da zwei Spieler, Spielerinnen hast, die Format haben, macht es natürlich viel, viel mehr aus als beim Großfeld. Ne? Also selbst wenn du irgendwie 3x15 spielst mit geschenktem Kader, dann macht es halt einen riesen Unterschied. Und deshalb werden diese Nationen aus der zweiten Reihe automatisch auch so ein bisschen näher an den Top-Nationen sein, wenn sie da mal 2-3 Verstärkungsspieler haben. Also ich glaube nicht, dass sich dieses Gentleman's Agreement lange halten wird und dass wir dort wahrscheinlich so in den nächsten, allerspätestens in den nächsten 2-3 Jahren dann ein reguläres Teilnehmerfeld haben werden, ohne diesen künstlichen Puffer.
Ja. Ja, vor allem, wer sich nochmal fragt, Moment, wer war denn eigentlich genau dabei bei Schweden und das nicht so ganz mitbekommen hat? Also ich habe das Gefühl, bei den Herren haben sie noch so versucht zu sagen, naja, wir schicken ja nicht unsere besten Leute hin. Da waren aber auch so dabei Philipp Randemark von Pixbo und Hugo Bertilsson war am Start. Also das sind jetzt nicht, sie haben nicht Ulriksson und Kohonen hingeschickt so, aber die Nationalspieler aus der zweiten Line, so, die haben sie zumindest mal hingeschickt. Und bei den Damen war ja wirklich einfach Maja Wieström mit am Start. Also das ist wahrscheinlich so die drittbeste Floorball-Spielerin auf dem Planeten oder so. Also da haben sie wirklich, ja, da können sie sich auch nicht mehr irgendwie rausreden, wen sie da hingeschickt haben und wen nicht. Naja, spannende Geschichte. Schauen wir mal, wie das weitergeht im nächsten Jahr. Eine Ergänzung noch. Es gibt auch bei der 3-gegen-3 WM immer ein All-Star-Team. Das fällt logischerweise relativ schmal aus. Es sind einfach 3 Feldspieler und ein Torwart. Und All-Star-Team-Torwart ist tatsächlich Kilian Mayberg geworden. Seines Zeichens im normalen Ligabetrieb Torhüter bei Blau-Weiß 96 Schenefeld und eben auch bei Wellingsbüttel auf dem Kleinfeld mit am Start gewesen. Und so haben wir einen Deutschen im Nationalteam einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist lange her, dass wir das hatten. Ich glaube, das war irgendwann mal, kannst du dich noch dran erinnern? Ich glaube, wir hatten es einmal, Jan.
Also ich erinnere mich tatsächlich sehr gut an den Fall, als Indra Reck bei den U19 Damen bei der WM in Olomouc in Tschechien 2010 müsste das gewesen sein, war sie All-Star-Torhüterin.
Danach. Erinnerst du dich da so konkret dran, weil du da Nationaltrainer bist?
Korrekt.
Ah, okay. Ich glaube, aber witzig, den Fall habe ich vergessen. Ich glaube, wir hatten aber nochmal einen ähnlichen.
Ja,
ist nicht Nancy Gatsch einmal?
Ja.
Ich glaube, Nancy hat es auch mal gepackt. Ja, und ich glaube tatsächlich, da gab es noch A-All-Star-Team und B-All-Star-Team oder sowas in der Richtung, glaube ich.
Ja.
Aber sie ist einfach ins A-All-Star-Team gekommen, womit niemand gerechnet hätte. Also irgendwie vor den ganzen Schwedinnen und Tschechinnen und Schweizerinnen und so. Ja. Also Torhüter können wir scheinbar in Deutschland, wa? Das ist wohl ein bisschen das Fazit, was wir draus ziehen können. Gut, und dann gehen wir von einem mehr oder weniger umstrittenen Turnier von der IFF zum nächsten, nämlich zum
Ärger im Paradies. Überall gibt's Ärger im Paradies.
Genau. Wir haben schon den Folgentitel. Und das haben wir, glaube ich, in irgendeiner der letzten Folgen schon mal so ein bisschen angeteasert. Nicht, weil wir es wussten, sondern weil es klar war, dass wieder irgendjemand dazu kommen wird. Der Champions Cup ist ja so ein bisschen ein dauerhaftes Problemkind von der IFF, weil es halt immer wieder alle 5 Jahre gibt es irgendwie eine Neuauflage. Und dann wird irgendwann festgestellt, boah, das ist irgendwie ganz schön viel Geld, was die Teams hier bezahlen müssen und irgendwie gar nicht so viel Geld, was dabei am Ende für die Teams rumkommt und rein finanziell macht das irgendwie alles gar keinen Sinn und so richtig viel Außenwerbung machen wir mit dem Ding eigentlich auch nicht. Aber wir ziehen das Ganze einmal neu auf. Wir haben ein neues System, wir geben den Verein ein bisschen mehr Unterstützung, gibt jetzt Preisgeld und so weiter und so fort. Wir machen es jetzt wieder ein paar Jahre lang. Und wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo es den Champions Cup irgendwie 5 Jahre lang gab und die Teams jetzt wieder sagen, boah, das ist aber ganz schön teuer, das Ding, und bringt uns gar nicht so viel. Und jetzt haben die Teams eben gesagt, sie wissen nicht, ob sie tatsächlich dieses Jahr wieder am Champions Cup teilnehmen können und eventuell müssen sie ihre Teilnahme zurückziehen und das muss alles dringend überarbeitet werden und so weiter und so fort. Da hat die IFF sich hingestellt und gesagt, Vereine, wir hören euch. In Zusammenarbeit mit euch haben wir beschlossen, dass wir den Champions Cup diese Saison schon überarbeiten und 2027 dann nochmal umfangreicher, dazu kommen wir gleich noch. Aber wir haben hier folgendes Angebot für euch. Wir können euch richtig, richtig dick quasi das Konto entlasten. Zum einen gibt's irgendwie wohl ein bisschen mehr finanziellen Support. Wie der zustande kommt, weiß ich nicht. Zum anderen haben sie aber auch gesagt, wir haben hier ja noch ein super Format, was wir normalerweise für die World Games nutzen. Wir sparen euch ganz viel Geld, indem wir einfach 3x15 Minuten spielen und ihr könnt keinen 20er-Kader hinschicken, sondern 14er-Kader. Das ist für alle Beteiligten super. Ihr braucht 6 Flugtickets weniger. Außerdem dürft ihr nur irgendwie 3 Leute im Staff mitnehmen, statt 5 oder sowas in der Richtung. Das ist perfekt, so machen wir das. Das wurde von der IFF so verkündet, nach dem Motto, darauf haben sie sich mit den Vereinen verständigt und das fanden alle super. Und dann gab es irgendwie so ein Joint Statement von, ich glaube, es waren Winterthur und Floorball Thurgau aus der Schweiz, die gesagt haben, sie finden das richtig scheiße. Mit ihnen wurde dann nie drüber gesprochen. Sie können nicht verstehen, was bei der IFF mal wieder Entscheidungen getroffen worden sind, ohne die Vereine einzubeziehen. Sie wollen auf jeden Fall 20 Spieler schicken und normales Format und bla 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 bla. Also wieder ziemliche Shitshow, die da abgezogen wurde. Auf jeden Fall wurde sich jetzt drauf verständigt, dass eben mit 14 Spielern gespielt wird. Ich weiß nicht, ob die IFF jetzt einfach gesagt hat, wir behalten das jetzt bei, wir ändern hier nichts mehr, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Oder ob sich tatsächlich drauf verständigt wurde, keine Ahnung. Dann war lange Überlegung, ob irgendwie einige Teams ihre Teilnahme zurückziehen oder nicht oder was auch immer. Ich glaube, Winterthur ist nicht zum ersten Mal dabei, aber Thurgau ist auf jeden Fall zum ersten Mal dabei und ich glaube, Winterthur auch erst zum zweiten Mal. Von daher, da fand ich, war relativ klar, dass sie trotzdem teilnehmen werden. Also das ist halt einfach ein cooles und noch nicht so oft dagewesenes Event für die. Bei den Finnen und vor allem bei den Finninnen gab es aber eine Menge Rückzüge, was das ganze Thema angeht. Und zwar haben bei den finnischen Damen so viele Teams zurückgezogen, dass dann quasi der Platz immer weiter nach unten vergeben wurde. Also normalerweise fährt ja der Meister hin und der Pokalsieger. Und wenn das gleiche Team ist, fährt der Meister und der Zweitplatzierte. Und wenn dann jemand nicht fahren möchte, dann wird der Platz quasi weiter nach unten vergeben. Also dann kann der Dritte, der Vierte, der Fünfte, der Sechste und so weiter und so fort. Und bei den Finninnen fährt jetzt das Team, was die reguläre Saison auf Platz 8 beschlossen hat, hin. Ja. Also, das einmal kurz zur Einordnung. Und ich dachte, Jan, wir nutzen die Gelegenheit mal, um drüber zu sprechen. Ich glaube, das haben wir nämlich noch nie gemacht. Wie finden wir diese schlanke Version mit dem 3x15 Minuten und 14 Spielern statt 20 SpielerInnen denn überhaupt so grundsätzlich? Weil das scheint ja so ein bisschen die präferierte Variante der IFF zu sein. Also bei den World Games gibt's das ja schon. Und ich glaube, wenn es nicht so viel Protest aus den Ländern geben würde, hätten sie das schon woanders auch mal durchgeboxt, auch bei einer WM oder so.
Bevor ich darauf antworte, du hast ja zwei Sachen angesprochen, die ein bisschen kurios in diesem neuen Champions Cup Jahrgang sind. Und dieser erste ist der finanzielle Support, den die Teams kriegen. Und das will ich ganz kurz aufgreifen, weil die Zahl, die ist ja offiziell, das sind 180.000 Schweizer Franken. Das sind 200.000 Euro. Und das ist, also ich finde das total abstrus, dass der Weltverband diese Top-Teams, die eigentlich in diesem auf dieser Professionalisierungsebene schon irgendwo sind, mit Geldern finanziert, die eigentlich in der Entwicklung des Verbandes viel, 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 viel mehr bewirken würden. 200.000 Euro, das sind einfach 2, 3 extrem gut bezahlte Stellen, die einfach bei der IFF permanent fehlen, weil es da immer heißt, wir haben zu wenig Personal. Und es stimmt natürlich. Ja. Und das drücken sie im Grunde den Top-Teams auf, damit sie diese 3 Auswärtsspiele absolvieren können. Ne? Weil das sind ja dann immer, glaube ich, 3 Auswärtsspiele, die sie fahren. Sie haben ja erste Runde, zweite Runde, dann irgendwie im Zweifel spielen sie das Finale draußen. Und das teilen sie sich da untereinander auf, diese 200.000. So. Und damit sie wahrscheinlich nicht zu viel Geld ausgeben müssen, haben sie gesagt, dann machen wir noch Folgendes, dann machen wir auch noch die schlanke Variante. Und jetzt komme ich zu diesem zweiten und zu dem Thema, das du angesprochen hast. Da kommen ja 2 Sachen zusammen. Also das eine ist die Variante als solche und das andere ist, man muss sich ja so ein bisschen die Dynamik der Teams vorstellen. Also du hast ja eine Mannschaft oder ein Team, das ist Meister geworden oder hat eine Saison abgeschlossen. Das sind nun mal 20 Leute oder vielleicht sogar plus. Die sind gemeinsam Meister geworden, haben sich gemeinsam für eine Champions Cup qualifiziert Und jetzt sagst du, ja, aber davon müssen jetzt wirklich noch ein Viertel muss jetzt zu Hause bleiben oder noch mehr und spielen dürfen nur ein paar davon und die anderen gucken zu Hause den Stream für 9,90 € das Spiel. Und dieser Schritt, also dass der Mannschaft, die eigentlich Meister geworden bist, dass du die dazu zwingst, einen Teil der Mannschaft rauszukicken und dann so ein schlankeres Format zu spielen, das ist ja so der erste Bruch, warum ich als Verein wahrscheinlich auch sagen würde, hey, willst du mich verarschen? Ich habe hier 20 Leute spielen diese Sportart. Warum sollten hier nur ein paar hinfahren? Das ist was anderes bei einer Nationalmannschaft. Bei einer Nationalmannschaft wählst du sowieso aus dem Pool von ein paar tausend Leuten raus und dann sagst du, okay, gut, für dieses Event nehme ich 20 mit, für dieses Event nehme ich 15 mit und so weiter und so fort. Da hast du eine gewisse Flexibilität, die jeder nachvollziehen kann. Aber bei so einem regulären Wettbewerb, der einfach deinen Club spielt, das ist ja, also gefühlt ist es dann eine andere Kategorie, die du dann spielen müsstest. Und deshalb haben sich ja auch die Vereine beschwert. Also wenn man jetzt wüsste, die Sportart wird insgesamt ein bisschen günstiger und ich habe ein bisschen weniger Spiele zu bezahlen, da wird wahrscheinlich die Finanzabteilung der Vereine nicht unbedingt Nein sagen. Aber dieser Bruch im Kader, glaube ich, war das große Problem. Und wie ich irgendwie dieses Format an sich finde, ich finde es nicht schlecht. Eigentlich geht's ja so ein bisschen gegen diesen Trend, mehr Raum für Werbung zu schaffen. Also Gianni Infantino wäre nicht ganz happy. Dem würde da eine Hydration Break Länge wegfallen, weil natürlich die Spiele kürzer sind. Aber was wir mitbekommen ist natürlich, dass die Sportart dann bei diesen ganzen Multigames, wo man dann halt vielleicht nicht mit 3+3 reingehen, sondern wo man trotzdem irgendwie mit 5 Leuten gegen 5 Leuten spielen will, dass man da halt ein bisschen kompakter sein muss. Ich mag das Format nicht. Weil ich finde, gerade zum Beispiel in Deutschland würde das bedeuten, dass in der Bundesliga noch viel weniger Spieler überhaupt Zugriff finden. Wir haben jetzt so eine Tendenz, dass mehr ausländische Spieler Platz kriegen im Kader. Dadurch wäre noch weniger Platz für andere. Es müsste eine zweite Liga entstehen. Es würde bedeuten, dass im Grunde mehr Hallenzeiten gebraucht werden, um dieselbe Anzahl an Spielen zu absolvieren, auch wenn sie etwas kürzer sind, weil du aber dann wiederum mehr Leute verbauen musst. Und deshalb bin ich jetzt erstmal kein so großer Freund, verstehe aber die Vorteile. So, lang gesprochen, ich glaube, irgendwas war drin.
Ja, also noch ganz kurz zu den Reisekosten. Genau, du hast gesagt 200.000 €. Man muss sagen, es sind halt 16 Teams, die davon supportet werden. Also ich finde auch für die IFF ist das eine riesige Summe. Man muss jetzt aber sagen, das, was bei den Teams am Ende ankommt, ist nicht so super viel Geld.
Eben.
Also das sind dann irgendwie 13.000 € pro Team oder sowas.
Ja.
Und dann flieg aber mal mit irgendwie, weiß ich nicht, einem kompletten Kader, das sind ja 25, 30 Leute, wie viele auch immer, jetzt sind es ein paar weniger, aber dann einmal schön von Finnland nach Schweden, um da irgendwie ein Spiel zu spielen oder sowas, ne? Dann sind die 13.000 € halt schnell wieder weg. Und ich habe es nicht explizit angesprochen, weil das ist nicht neu. Also die IFF hat vorher auch schon die Champions Cup Teams supported. Nicht mit der Summe von 200.000 Franken oder wie viel auch immer es hier sind, 216.000 € dann umgerechnet. Sondern mit einer bisschen kleineren Summe. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht on top gekommen. Sondern das gab es meines Wissens nach vorher schon. Sie haben nur die Summe so ein bisschen aufgebaut. Das nur noch einmal als Erklärung. Also, diese ganze Geschichte, nur 14 Kaderspieler, 3x15 Minuten. Ich weiß nicht, ich finde, das sind verschiedene Dinge, die da drin stecken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die 3x15 Minuten so super, super, super schlimm finde. Ich finde, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht als Floorball hinstellen und sagen, das war schon immer so. Also zum einen finde ich, ist das ein beklopptes Argument, über das ich mich beim Fußball ständig aufrege. Deshalb muss ich aufpassen, dass ich das nicht in meiner eigenen Sportart anführe. Und wir sind als Sportart halt auch noch so jung. Ich finde, wir müssen uns auch noch eingestehen, dass wir vielleicht auch mal irgendwo bei der Entstehung der Sportart was falsch gemacht haben und vielleicht sind 3x15 Minuten besser. Es gab in letzter Zeit wirklich viele Floorball-Spiele, die ich geguckt habe, wo ich das Gefühl hatte, die hätten von einer geringeren Spielzeit profitiert, einfach weil ich dann nicht so lange dieses Ballgeschiebe hätte gucken müssen. aber wie gesagt, ich bin nicht auf dem Trichter, wir müssen 3x15 Minuten spielen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das tatsächlich so eine blöde Idee ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwas dran ist. Das Problem, was ich habe mit den nur 14 Kaderspielern, beziehungsweise nur 14 Kaderspielerinnen, ist, dass sich das, weil du sagtest, es würde dann mehr Teams geben, mehr Hallenproblematik, eine zweite Liga und so weiter und so fort, weil sich die Spieler auf mehr Teams verteilen. Das glaube ich eben nicht, weil das große Problem, was ich hätte als Coach, ist, dass ich eigentlich bei mir im Verein nichts ändern kann. Ich brauche trotzdem 20, 21, vielleicht sogar 22 Feldspieler oder Feldspielerinnen, um einigermaßen einen Trainingsbetrieb auf die Beine stellen zu können. Weil ich muss ja trotzdem mit 4 Linien trainieren. Ich kann ja nicht ein Großfeldspiel simulieren, indem ich nur 3 Linien habe. Also dann hast du, ich weiß, das machen ganz, ganz viele Bundesliga-Teams, haben wir auch ständig gemacht früher. Aber das ist halt Also das Training mit 3 Linien im Vergleich zu 4 Linien ist halt qualitativ wirklich deutlich schlechter. Dann hast du halt immer solche Wechsel drin, selbst wenn du es sehr diszipliniert hinbekommst, hast du halt Wechsel, wo die Teams immer 90 Sekunden auf dem Feld sind und dann eben in dieser Dreierrotation sind. Aber das ist trotzdem viel, viel anstrengender und spätestens ab irgendwie Minute 10 oder sowas musst du dir schon überlegen, ja gut, das Pressingtraining können wir dann für heute auch sein lassen, weil die Jungs und Mädels sind dafür einfach zu doll im Arsch. Also das funktioniert halt nicht. Und gleichzeitig kommst du damit in so eine Dynamik, wo ein ganz, ganz großer Teil deines Kaders, den du brauchst fürs Training, ohne den es nicht geht aus meiner Sicht, nicht mehr spielberechtigt ist. Und das ist auch anders als in anderen Sportarten. Also zum Beispiel Fußball hast du ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Feldspieler man mitnehmen darf. Ich glaube, in der Bundesliga sind es 18 oder sowas, aber jetzt bei der Nationalmannschaft zum Beispiel sind es ja irgendwie 23, 26 oder sowas. Da ist es völlig normal, dass du 22 Spieler hast oder plus Torhüter vielleicht noch oder was auch immer. Oder auch Handball. Beim Handball darfst du, glaube ich, einen 12er-Kader mitnehmen oder einen 14er. Du hast 6 Leute auf dem Feld, das heißt, du kannst doppelt besetzen. Beim Eishockey ist es das Gleiche, da hast du ja sogar größere Kader als beim Floorball.
Ist aber alles Profisport, ne? Also da ist noch eine andere Dynamik im Hintergrund, ne? Also
das stimmt auf jeden Fall.
Wenn du da nicht spielst, du kriegst aber immer noch deine 300.000 im Monat überwiesen, dann ist es okay im Amateursport, wenn du einfach nur Trainingsdummy bist und nicht spielst, um das aufzufüllen, ist es halt schwierig. Aber das bestätigt im Grunde auch nur, was du sagst.
Genau, aber das ist ja, also hast du natürlich vollkommen recht, ist ein bisschen eine andere Dynamik. Aber trotzdem musst du dich quasi dann entweder dafür entscheiden, okay, ich gehe irgendwie zu einem Bundesliga-Team und bin da Feldspieler Nummer 17, weil die brauchen mich unbedingt und ich habe dann irgendwie das Potenzial, vielleicht mal in einer der ersten beiden Lines zu spielen, weil mehr Lines gibt's ja nicht. Oder ich gehe irgendwie woanders hin und ja, keine Ahnung. Da habe ich dann aber zwingend schlechtere Trainingsbedingungen, weil das würde dann ja dazu führen, dass quasi alle nur noch mit 2 oder 3 Blöcken trainieren. Also da sehe ich halt tatsächlich das größte Problem für mich in der täglichen Arbeit, die ich jetzt momentan nicht mache. Aber da wüsste ich halt nicht, wie ich das zustande bringen soll. Also wie ich mit 4 Linien trainieren soll und gleichzeitig die Hälfte meines Kaders verkaufen. Ja, sorry, Jungs und Mädels, aber am Wochenende kann ich mit euch eigentlich nichts anfangen. Naja, was die IFF noch angekündigt hat, wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert, es soll 2027 im Champions Cup größere Änderungen geben. Und unter anderem soll es auch irgendwie eine Verzahnung mit anderen Ligen geben. Also das, was du dir ja schon häufiger gewünscht hast, das ist wieder, früher hatten wir das ja mit Champions Cup und Euro Floorball Cup und sowas. Irgendwie was in der Richtung soll wohl wieder kommen. Auch das stelle ich mir in der Ausgestaltung sehr, sehr schwierig vor, muss ich ehrlich sagen, weil das sind Teams, die haben eigentlich tendenziell noch weniger Geld, weil es Amateurteams sind. Und aber ja, wir werden sehen.
Das ist aber genau der Punkt, weil es ist extrem wichtig, dass das passiert. Also es ist extrem wichtig, dass diese elitäre Blase, die es halt immer noch gibt unter diesen Top-Nationen, dass die aufgepiekst wird mit einer Nadel und sich im Grunde das Ganze irgendwie anfängt zu verzahnen. Weil, also es gibt keine sportlichen Gründe, die dagegen sprechen, ja. Also wenn du es schaffst, aus dieser zweiten Riege den lettischen Meister oder den deutschen Meister, wenn er sich gegen den lettischen durchsetzt, mal mitspielen zu lassen in irgendeiner Vorrunde des Champions Cups, dann wird das sportlich einwandfrei sein, ja. Also das wird jetzt nicht das Problem sein. Aber das zu organisieren, diesen Unterbau zu aufzubauen, das ist die Herausforderung. Ich hatte heute, dazu kommen wir gleich, wenn es auch um den Verband geht, ich hatte heute auch noch mit, Remo Hubacher, dem Verbandspräsidenten, und er ist ja auch im Central Board der IFF gesprochen, dass das im Grunde auch irgendwie so das Ziel ist und dass ja auch dieses Jahr dieser Wettbewerb stattfinden soll. Aber es ist Ende Juni und ich habe davon noch nichts gehört. Also wie soll denn bitte so ein Wettbewerb auf einem festen Fundament stehen, wenn man es nicht schafft, ihn irgendwie so zu kommunizieren, dass die Vereine das Gefühl haben, ah, guck mal, wenn wir uns das ans Revers heften, dann ist das doch eine schöne, eine feine Sache. Also diese 200.000 Euro, die man da irgendwie den Top-Nationen in den Popo bläst, das können sie sich selbst besorgen. Ja? Sollen sie mal ihre Aufgaben ordentlich machen. Und dieses Geld kann man dann wiederum dafür nutzen, dass man im Grunde diesen Unterbau stärkt, meinetwegen eine solche Veranstaltung organisiert, die richtigen Hallen anmietet, jemanden dafür einstellt, dass das gut vorbereitet und kommuniziert wird und ein solcher Wettbewerb einfach mit Hand und Fuß organisiert wird. Aber das hier ist wieder so ein nichts Halbes, nichts Ganzes, worauf dann später niemand Bock hat. Und ich krieg mit, dass die IFF das selbst weiß. Ja, also das kriegt man mit aus verschiedenen Stellen. Die sind damit auch nicht zufrieden. Und die haben eigentlich so dieses Ziel, ja, so in 2 Jahren wird das anders aussehen. Aber bis dahin ist es einfach so eine Soße, der niemand glaubt. Und das führt dann dazu, dass es einfach keine Unterstützung hat und es wird permanent Leute geben, die sagen, was ist das für ein Quatsch? Statt die Leute mal mitzunehmen, zu sagen, guck mal, wir haben den und den Plan, das wird so und so aussehen, jetzt passiert das. Diese Milestones zu formulieren, ob man sie dann so genau erreicht oder nicht, das ist was anderes. Aber ich verstehe es nicht, wie man so unfassbar schlecht kommunizieren kann, wie es der Weltverband tut. Es ist eine absolute Katastrophe. Also wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Spannend wäre ja mal zu wissen, ob unsere deutschen Meister und Meisterinnen, also ob Weißenfels und die MFBC-Ladies ein bisschen mehr wissen mittlerweile, ob die irgendwie wissen, dass da irgendwas auf sie zukommt, wo sie teilnehmen können, wenn sie wollen. Naja. Dann, wir wollen heute nicht so super viel über Silly Season sprechen, aber wir haben zwei Sachen aus der internationalen Bubble, die ich ganz spannend fand. Beides sehr, sehr windige Gerüchte, aber für sowas müssen wir auch mal da sein. Zum einen bin ich vorgestern oder so über eine Story vom Indebandy-Magazinett gestolpert, dass sich Gabriel Kohnen wohl irgendwie ganz, ganz uneinig sein sollte mit Stovretta. Ich bin mir nicht sicher, was die Hintergründe sind. Ich bin mir nicht sicher, was da dran ist oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein bisschen ist, ich hätte ganz gerne einen dickeren Vertrag, als ich es bisher habe. Kein Plan. Aber irgendwas gibt's da wohl. Und es wird tatsächlich so ein bisschen spekuliert, ob er diesen Sommer noch den Verein wechseln könnte. Das wäre, glaube ich, eine ziemliche Transfergranate. Ich habe auch keine Ahnung, ob er noch einen gültigen Vertrag hat oder nicht. Schauen wir mal. Ablösesummen gibt's ja normalerweise nicht so wirklich im Flowball. Normalerweise wechseln die Leute ja immer alle mit Auslaufen ihres Vertrags. Mal gucken, ob da noch irgendwie was passiert. Wenn ja, werden wir euch informieren. Und es gibt noch eine andere Story. Da ist mehr dran, aber man weiß nicht, warum da so viel dran ist. Und zwar die Kloten Dietlikon Jets. Und zwar das Damenteam aus der Schweiz. NLA-Team, letzten Jahre häufiger mal Meister geworden, dieses Jahr nicht. Aber standen, glaube ich, trotzdem im Finale zumindest. Haben irgendwie, und da muss man dazu sagen, normalerweise sind die internationalen Vereine oder die Top-4-Vereine schneller als die deutschen Vereine, was ihre Kaderplanung angeht. Also einige steigen jetzt, glaube ich, in Deutschland erst so richtig in die Kaderplanung ein und gucken, wen wollen wir eigentlich in 2 Monaten auf dem Platz haben. Und die Top-4-Teams sind normalerweise jetzt schon fertig. Also die wissen eigentlich alles, bis auf so Ausreißer, wie es vielleicht mit Kohlen passiert. Und die Kloten Dietlikon Jets sind auch so eine Ansammlung von A-Nationalspielerinnen. Ich glaube, 2 ausländische, sehr, sehr bekannte Spielerinnen sind da, unter anderem Sarah Pispa von Finnland. Und von denen sind jetzt 10 Spielerinnen. Von einem Tag auf den anderen haben die Verein verlassen. Also einfach so der halbe, 40% des NLA-Kaders. Von jetzt auf gleich. 9 davon sind zu den Red Ants Wintertour gewechselt. Eine hat, glaube ich, ihre Karriere beendet. Bin mich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist auch eine wilde Geschichte. Und da könnte man mal, wenn Floorball größer wäre, müsste sich mal da mal ein Investigativjournalist dran machen. Also was da eigentlich genau kaputt gegangen ist. Ob irgendwie, weil da muss ja irgendwie was sein mit Team und oder Trainer und oder sportlicher Leitung und oder Vorstand und oder die Halle wird Mitte nächste Saison abgerissen. Also irgendwas muss es da ja geben, weshalb diese Riege an wirklich Topspielerinnen sagt, nee, das geben wir uns jetzt ganz spontan doch nicht mehr für nur noch eine Minute länger, sondern wir gehen jetzt alle woanders. Also wirklich wilde Entwicklung, habe ich so auch noch nie gesehen. Und ich frage mich jetzt auch, wie beide Teams damit umgehen. Also zum einen, die Jets haben von jetzt auf gleich von einem Kader mit Titelambitionen irgendwie so, keine Ahnung, wenn überhaupt noch ein Playoff-Team. Und die Red Ants haben ja sicherlich auch nicht damit gerechnet, dass sie irgendwie nochmal nach Beginn Saisonvorbereitung, wahrscheinlich Auftakt Hallentraining, nochmal 9 Topspielerinnen in ihre ersten 3 Linien integrieren werden. Und das hat, glaube ich, es könnte komische Auswirkungen haben, ne? Weil die Red Ants sind ja das Team, wo unter anderem auch Michelle Siedenberg hingewechselt ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sie da eingeplant war für die U21 oder für die A-Damen. Aber wenn sie so ein bisschen geködert wurde mit dem, oder geködert wurde, wenn man mit ihr vereinbart hat, was auch immer, wenn man ihr gesagt hat, wir trauen dir schon Potenzial zu bei der NLA, vielleicht spielst du am Anfang nicht so viel, dann irgendwann 3. Linie, das sehen wir bei dir auf jeden Fall. Da sind die Voraussetzungen jetzt ja nochmal völlig andere. Also das ist ja auf einmal 9 Konkurrentinnen mehr, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Gut, das ist wahrscheinlich alles keine Flügelspieler, sondern nur dann irgendwie 6 von denen, aber trotzdem. Also ganz komische Entwicklung.
Also ich weiß von den Mädels, die in der Vergangenheit in die Schweiz gewechselt sind, dass da dieser U21-Unterbau und diese ganzen Nachwuchslinien schon extrem gut strukturiert sind, dass man da sehr viel Auslastung hat, auch wenn man es im A-Kader nicht schafft. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du in eine Mannschaft kommst, die gerade so ein bisschen aushungert. Und das hat ja Winterthur die letzten Jahre schon gehabt. Also sie sind ja so ein bisschen abgesackt von dieser Spitzenposition, die sie jahrelang hatten im Damen-Unihockey. Das sage ich mal Unihockey, das ist ja, dürfen sie ja behalten, das Wort. oder nicht. Bei die Atlantic und Jets, die sind ja eigentlich auch schon mal, also es ist ja auch so ein Schmelzverein gewesen, ne? Die Atlantic war ja damals so der Großverein, ist dann so ein bisschen in strukturelle Probleme geraten. Die Kloten-Bülach Jets waren so im Grunde so die lokale, regionale Konkurrenz. Da hat man sich zusammengetan und hatte dann diesen Verein, und dass der dann jetzt personell in Schieflage gerät, ist natürlich nochmal was Spezielles. So, was haben wir als nächstes? Es gibt News vom Dachverband, verschiedene und auch so ein bisschen Gerüchte, und das alles ist gerade so nicht so ganz durchsichtig, weil, also der Aufhänger ist, der Vorstand wird wahrscheinlich nach seinem laufenden Tenure, also nach dieser Amtszeit, die 2027 ausläuft, nicht mehr weitermachen. Und deshalb wird auch neues Personal gesucht. Also diese Information wurde an die Landesverbände, glaube ich, beim Final Four schon offiziell im Grunde mitgeteilt. Ich glaube, ein ganz öffentliches Statement gab es dazu, glaube ich, noch nicht so ganz. Was jetzt veröffentlicht wurde, dass auch ein neuer Geschäftsführer gesucht wird, der auf Roland Büttner folgt. Also einiges an Personalrohschaden da oben. Wir wollten es natürlich so ein bisschen genauer wissen, weil solange es da halt keine Erklärung gibt, ist es etwas ungünstig, wenn man sich da dann Sachen so reindichten soll. Ich hatte gestern Niklas Wangnet angesprochen, heute auch noch mit Remo Hubacher telefoniert, um da so ein bisschen Einsicht zu haben. Und im Grunde, das, was ich jetzt versucht habe, kurz zusammenzufassen, das wurde so auch bestätigt. Also sie werden dann als Vorstand 2027 nicht mehr weitermachen, hatten die Arbeit in ihrer eigenen Ausführung jetzt hauptsächlich eben auf diese Stabilisierung, auf dieses Ordnen der ganzen Finanzen ausgerichtet, und würden sich wünschen, dass es jemand übernimmt, der vielleicht ein bisschen mehr strategisch, operativ, mit etwas größeren Anlauf, mit größeren Anspruch die Sportart wieder zu erweitern und darauf aufzubauen, was jetzt irgendwie geschaffen wurde, übernimmt. Also diese Stellen sind im Grunde frei, könnte man sagen, ab Frühling 27. Es werden Leute gesucht, die den Verband entwickeln wollen. Also wenn es da jemanden gibt, der Lust und Laune hat, darf sie oder er sich gerne melden. Also es fehlt an Personal, dass das übernehmen will. Und ich glaube, es gab noch eine Personalie, und zwar Paul Morgenroth, also der Veranstalter der vergangenen Final Fours in Zwickau, übernimmt die Elternzeitvertretung von Lisa Naumtschuk. Das klingt jetzt für diejenigen, die sich mit so Verbandsstrukturen nicht auskennen, bisschen trocken, ist aber schon relevant, weil im Grunde die Aufgabenverteilung ist so: Paul wird diese Street Tour und die Finals, also dieses Multisport-Event in Hannover mitbetreuen. Das ist dann für die Darstellung der Sportler natürlich schon sehr relevant. Wir werden später, wenn wir bei den Q&As sind, vielleicht in diese Thematik nochmal ganz kurz reinsegeln. Weil, also dieses Austauschen von Personen, dann kommt mal jemand rein, dann geht wieder jemand, das macht die Kuh jetzt auch nicht fett, und ich glaube, da müssen wir noch anders beschleunigen, aber zumindest die News konnten wir so recht brauchbar sortieren.
Okay, dann müssen wir noch ein kleines Sorry loswerden, beziehungsweise ich muss das für meinen Teil machen. Und zwar habe ich im letzten Podcast drüber gerantet, dass es keine Silly Season Artikel mehr gibt, und deshalb haben wir selber einen gemacht, was eine Lüge war. Und zwar hatte ich komplett vergessen, das tut mir leid, dass tatsächlich die Jungs von Wide and Deep letztes Jahr einen Silly Season Artikel gemacht haben. Scheinbar auch, weil wir uns letztes Jahr schon beschwert haben, dass es keine Silly Season Artikel gibt. Also das ist mir tatsächlich komplett entfallen. Also da sorry, das sollte nicht irgendwie so sein, dass ich da irgendwie...
Weil dieses Jahr war es doch nur zeitlich versetzt, oder?
Shade auf euren Artikel werft, genau. Und dieses Jahr muss man fairerweise sagen, ich habe halt relativ lange gewartet, ob es irgendwie Silly Season Artikel gab. Es gab keine. Dann habe ich angefangen, die selber zu machen. Dann haben wir unseren Podcast aufgenommen, und ich glaube, zwei Tage später hat Wide and Deep ihren eigenen Silly Season Artikel veröffentlicht. Also, wie gesagt, die letzten Jahre gab es immer einen von Wide and Deep. Manchmal gab es auch keinen. Ich glaube, bevor es die gab, jetzt gibt es wieder zwei. Einen von uns, einen von Wide and Deep. Die sind an den meisten Positionen wahrscheinlich auch deckungsgleich. Aber wenn ihr euch da nochmal reinklicken wollt, wie gesagt, entweder bei den Jungs und Mädels, ich weiß gar nicht, ob da Ladies mit im Redaktionsteam sind, auf jeden Fall dann entweder bei Wide and Deep oder bei eben bei uns. Jan, sag nochmal den Link, ich habe ihn immer nicht so ganz im Kopf. hawkeyepod.de/silly26damen beziehungsweise silly26herren. Ist korrekt?
Das sollte korrekt sein. Alternativ könnt ihr einfach auf unseren Instagram-Account gehen und dort in der Bio sind die Links sowieso geparkt.
Okay. So, und dann habe ich noch eine kleine amüsante Anekdote. Und zwar habe ich irgendwann letztens die U15-DM verfolgt. Da werden wir sicherlich in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, über die ganzen DMs und so, wenn dann alle endgültig durch sind. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei Dessau einen Spieler gibt, der nennt sich Milo Leandro Steinbrück, der macht relativ viele Scorerpunkte. Und dann habe ich einfach aus Jux mal seinen Namen in der Floorball-Dashboard-App von Andreas Kascher eingegeben. Da kann man ja mittlerweile Spieler suchen und dann wird quasi die komplette Karriere eines Spielers auf diesem einen Profil zusammengefasst. Man muss dazu sagen, ich glaube, das Archiv reicht ja nur zurück bis irgendwie 2015, 2016 oder sowas. Also ich glaube, 95% deiner Scorerpunkte tauchen da leider nicht auf, Jan, tut mir leid. Aber da ist mir aufgefallen, dass der Kollege Milo 1600 Scorerpunkte gesammelt hat in seiner Karriere bisher bei im Gesamtbetrieb von Floorball Deutschland und seinen Landesverbänden. Und man muss dazu sagen, ich glaube, er ist halt 14. Also hat mich schon ein bisschen gewundert, wie das geht, aber okay. Ich glaube, er hat diese Saison auch irgendwie 80 Spiele gemacht oder so. Also er spielt wahrscheinlich in vier verschiedenen Kleinfeldligen oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann habe ich es mir als Challenge genommen und überlegt, wer könnte denn noch mehr Scorerpunkte haben als Milo Leandro Steinbrück. Es ist mir relativ schwierig gefallen, einen zu finden oder einen nee. Wobei man, glaube ich, sagen muss, ich weiß nicht, ob wir die Ladies hier mehr oder weniger ausklammern können, weil die Herren einfach viel mehr Spiele haben. Also die Bundesliga ist viel größer. Normalerweise sind die ganzen Herrenligen größer. Deshalb weiß ich nicht, ob da überhaupt eine Lady irgendwie Chance hat auf diesen Titel der meisten Scorerpunkte. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe dann jemanden gefunden, der zumindest in die ähnliche Richtung kam. Und zwar ist das Luca Vogel vom ETV. Ich glaube, man sucht nämlich nach so einem Spielertyp, der eine super, super, super erfolgreiche Jugendkarriere hatte, in der Jugend schon immer alles weggeschossen hat und dann auch noch erfolgreich ist in der ersten Bundesliga. Da gehört Luca Vogel dazu, der hat auch ungefähr 1600 Punkte, aber leider ein bisschen weniger als Milo. Und dann ist mir gestern noch jemand eingefallen, wer denn seit Jahrzehnten eigentlich mehr Scorerpunkte in irgendwelchen Ligen macht als irgendwelche anderen Leute. Und mir ist aufgefallen, Maurice Keller von den Hannover Mustangs hat 1791 Scorerpunkte laut Floorball Dashboard App. So. Und jetzt kleiner Aufruf an die Community. Ich möchte wissen, ob Maurice Keller der Rekordhalter ist oder ob es noch irgendjemanden gibt, der noch mehr Punkte hat. Also, fühlt euch aufgerufen. Wenn ihr jemanden findet, schreibt uns das gern. Wir nehmen alles ab 1600 Punkten. Davon haben wir drei selber gefunden. Alles dazu nehmen wir gerne auf.
Das sind gretzkische Verhältnisse. Ich hoffe, es ist so, wie du sagst, und es liegt an der Menge der Spiele, weil das ist ja extrem wichtig und eine große Schwäche des deutschen Jugend-Floorball-Sports, dass es einfach zu wenig Spiele gibt. Und ich hoffe, es sind nicht so diese beliebten Kinder, die in einem Spiel 40 Punkte sammeln und die andere Mannschaft dann 57-0 verliert. Das wäre zu wünschen. Ich habe übrigens noch einen Punkt, den grätsche ich jetzt einfach mal quer rein, weil ich wollte ja schön auf unsere Folge vorbereiten und dachte ich mir, naja, eigentlich müssten wir auch die Floorball-Bundesliga-Fantasy-Auswertung machen. Und ich bin auf die Seite gegangen und sie funktioniert nicht. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Also Anforderung, Aufruf an diejenigen, die an dem Projekt saßen, dieses Ding in Gang zu bringen, weil ich muss immer noch mein Experiment feststellen, ob es sich lohnt, am Anfang einer Saison einfach den Kader aufzustellen und nicht mehr anzufassen oder ob es was bringt, wenn Tille die ganze Zeit irgendwie drin herumwurschtelt. Weiß ich nicht. Ich will die Ergebnisse sehen. Wo ist FBL Fantasy? Wo ist es?
Stand jetzt, wissen wir beide nicht, wer von uns der bessere Mensch ist in dieser Hinsicht und das belastet uns.
Schwierig.
Okay. Das wäre es mit unseren News und wie gesagt, Jan hat vorgestern, also ist auch egal, letztes Wochenende, wenn ihr die Folge hört, zu einem kleinen Q&A aufgerufen bei Instagram und haben ein paar schöne Fragen erreicht und wir legen damit los.
Ja, genau. Also das war eine spontane Nummer und ich muss sagen, ihr werdet immer besser. Also ich habe es jetzt zum, glaube ich, dritten Mal gemacht und am Anfang hat es ein bisschen getropft. Beim zweiten Mal hat es schon geplätschert und jetzt floss es richtig. Also Fragen haben wir genug. Ich würde mal mit der ersten anfangen. Wir haben es versucht, so ein bisschen thematisch zu strukturieren, dass wir so ein bisschen aus dem Sportlichen in die Entwicklungsthemen hineingreifen, am Ende vielleicht auch ein bisschen Trivia mitnehmen. Lena fragt, ob wir schon Predictions für die kommende Floorball-Bundesliga haben. Ich würde einfach sagen, Tille, fang du mal an und da ergänze ich vielleicht.
Ich habe die Befürchtung, dass zumindest der Kampf um die beiden Meistertitel nächste Saison zur Abwechslung, muss man sagen, mal wieder ziemlich eintönig werden könnte. Also, ich weiß nicht, wer die MFBC-Ladies stoppen soll in der ersten Floorball-Bundesliga-Damen, außer vielleicht sie selber, indem die, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn da eine irgendwie in der Drittelpause das Trikot von der anderen anzündet und sich der ganze Kader irgendwie zerklopft gegenseitig, dann könnte ich es mir vorstellen, aber ansonsten weiß ich nicht, wie die es nicht schaffen sollen, also wie es ein anderes Team schaffen sollte, die vom Thron zu schmeißen. Die sind schon wirklich extrem gut aufgestellt nächstes Jahr. Und also so ein Team wie zum Beispiel der ETV ist halt klar schwächer als letzte Saison. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und bei den Herren finde ich es ein bisschen früh für Predictions, weil man von ganz vielen Vereinen, vor allem Chemnitz, noch überhaupt nicht weiß, wie der Kader aussehen will. Aber ich sag mal, Weißenfels ist schon die letzten beiden Jahre Meister geworden und die Vorzeichen sind aus meiner Sicht besser als die letzten Jahre bei Weißenfels. Also der Kader sieht auf den ersten, ich habe die neuen Legionäre noch nicht gesehen, aber der Kader sieht auf den ersten Blick besser aus. Ich glaube, er ist auf jeden Fall stabiler, weil es endlich mal nicht so ist, dass irgendwie 5 Leistungsträger oder sowas aufhören bei denen und sie 5 Jugendspieler einbauen müssen. Sie haben wieder einen neuen Coach. Das kann natürlich auch ein bisschen unrund sein am Anfang, aber wissen wir alle, bei Weißenfels ist die reguläre Saison sowieso so ein bisschen egal. Die sind jetzt auch 2-mal hintereinander von irgendwie Platz 4 oder so Meister geworden. Und selbst wenn da ein bisschen Sand im Getriebe ist am Anfang, dann sind sie wahrscheinlich nach 2/3 der Saison entweder so weit, dass sie sich eingegroovt haben, oder sie haben gesagt, gut, wir schmeißen unseren Trainer einfach raus, wir machen wieder Timbo zum Coach, das lief letzte Saison gut, dann sehen wir es damit durch. Also, wie gesagt, ich finde es ein bisschen früh. Mich würde sehr interessieren, was noch bei Chemnitz passiert. Mich würde interessieren, ob Holzbüttgen nochmal irgendwie nachlegt. Die scheinen aber mehr so auf Kaderstabilität zu legen, statt auf größere Wechselspiele. Aber Weißenfels ist schon der dicke Favorit nächste Saison.
Ja, ich sehe das nicht viel anders. Was bei den Damen ist natürlich schade, dass in Wernigerode einiges abfließt. Da hätte man sich natürlich gewünscht, dass es so eine Mannschaft, die sich systematisch so ein bisschen mit eigenen Spielerinnen oder mit dem Dunstkreis zumindest des Vereins da systematisch hocharbeitet. Aber es ist eine schwere Ecke, ne? Wenn man in so ein gewisses Alter kommt, dann will man da wahrscheinlich raus von dort. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist das Schicksal der kleineren Städte. Bei den Herren, ja, auch da würde ich warten, was passiert. Ich habe mir deinen Silly Season-Artikel so ein bisschen durchgescannt und so ein paar Hinweise gibt es natürlich schon, aber bei den meisten Vereinen geht es eher, glaube ich, darum, sich so zu stabilisieren. Wenn der eine weggeht, soll ein anderer kommen. Potsdam blutet ja so ein bisschen aus natürlich. Da überrascht mich, dass Jasu Lind ist ja der eine, der zu Weißenfels kommt, ist ja ein ehemaliger Potsdamer mit Umweg über UIV, also über den finnischen Verein, zu dem er während der Saison wieder zurückgegangen ist und jetzt nach Weißenfels geht. Schon während der Saison hat ja einiges darauf hingedeutet, dass Jere Hironen nach Bonn geht. Da gab es ja schon so Gemunkel und jetzt passiert es dann auch. Also Bonn kompensiert da ein paar Abgänge oder das Karriereende von Lutz Ackermann. Das ist jetzt jemand, der wirklich ein extrem verdienter Spieler überhaupt im deutschen Floorball ist. Ne? Hat auch eine relativ lange Nationalmannschaftskarriere hinter sich. Der ist dann auch weg. Chemnitz und Dresden, da kommt ja noch gar nichts her. Ne? Da wissen wir ja sehr, sehr wenig. Ich glaube, Nowotny geht, der beendet ja Karriere. Aber jetzt von den finnischen Kräften, wir wissen ja, dass Chemnitz mit sich selbst nie so ganz zufrieden war. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, die alle meinten, ja, es ist eigentlich nicht so doll, wie wir es gerade jetzt aufgesetzt haben mit den vielen Ausländern. Und die Balance stimmt nicht so ganz. Also ich glaube, da wird sich einiges ändern zur nächsten Saison. Vermutlich wird es da vielleicht auch so einen Strategiewechsel geben, dass es weniger ausländische Spieler geben wird. Das kostet am Anfang natürlich erstmal ein bisschen Power. Sollte sich dann aber mit der Zeit auszahlen. Dresden wird mit Sicherheit Dresden sollte mit Sicherheit ein paar von den Tschechen abgeben. Wie viel waren es am Ende? 10? Weil erstens hat es nicht funktioniert, zweitens macht man sich damit irgendwie auch phasenweise lächerlich. Also ich hoffe, dass man da den Kader auch nochmal überarbeitet. Und Berlin bin ich gespannt. Ich habe da gesehen, da kommt einiges rein. Paar Spieler, die ich so ein bisschen mir angesehen habe, wo sie herkommen. Ich glaube, das werden jetzt nicht die absoluten Granaten sein. Ich glaube, es wird eher so wieder Fundament stabilisieren. Aber es kommen auch ein paar Spieler zurück, die sich jetzt eine Zeit lang im Ausland haben ausbilden lassen. Und vielleicht lacht so ein bisschen Berlin als Letzter jetzt in dieser Region. Und wenn Potsdam abgestiegen ist, kommt da auch nochmal was rüber. Also da, glaube ich, sind die Zeichen auch ein bisschen positiver als noch Anfang der letzten Saison. So. Also viel mehr können wir, glaube ich, jetzt gar nicht so schätzen
würde ich mal sagen.
Ich wollte noch zweieinhalb Sachen anmerken. Zum einen, Bonn habe ich gerade tatsächlich so ein bisschen vergessen. Bonn könnte tatsächlich, glaube ich, ein Wort mitreden im Titelrennen. Also je nachdem, was da noch kommt an Legionären und so. Bonn war die letzten zwei Saisons ja auch schon ziemlich, ziemlich gut. Letzte Saison haben sie underperformed, wissen wir. Aber vom Kader her kann da schon ein bisschen was gehen, glaube ich. Leipzig wird, glaube ich, nächste Saison nicht mehr so gut sein. Also denen geht irgendwie fast jeder Flügelspieler flöten, habe ich das Gefühl. Auch da kann natürlich noch ein bisschen was passieren auf dem Transfermarkt, aber ich glaube, die Vorzeichen sind schwächer. Ich könnte mir vorstellen, dass nächste Saison der Abstiegskampf spannend wird, weil da zum einen sehe ich Schenefeld immer noch eher auf dem aufsteigenden Ast als auf dem absteigenden. Also ich glaube, die werden nächste Saison genauso gut sein, vielleicht sogar noch mal einen Tick besser, mal gucken. Berlin ist auf dem aufsteigenden Ast, also bei denen war ja geradezu die erste Hälfte der letzten Saison so vor allem die Kaderbreite ein Thema. Da haben sie ja ein bisschen was dran geschraubt jetzt, und gerade die zweite Saisonhälfte waren sie auch wieder deutlich stabiler als noch in der ersten. Kaufering München, beides super, super junge Teams, aber mit viel Potenzial. Also da bin ich auch gespannt. Könnt mir vorstellen, dass dieser ganze Strichkampf, wie man so schön sagt, nächste Saison tatsächlich einigermaßen spannend wird. So, dann nächste Frage. Martin fragt, ist das Titelfenster beim ETV jetzt endgültig geschlossen? Man muss das Ganze ja so ein bisschen differenzieren in Damen und Herren. Bei den Damen ist die Antwort aus meiner Sicht ja. Muss man leider sagen. Also die hatten so viele hochkarätige Abgänge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal irgendwie an einen Titelrun irgendwie anschließen können. Also sie sind, denke ich, aus meiner Sicht nach wie vor ein Playoff-Team. Vielleicht wahrscheinlich auch ein Halbfinalteam, aber ich wüsste nicht, wie sie ins Finale kommen sollen bei der Konkurrenz. Also vor allem natürlich Bonn auch, aber vor allem natürlich Dümpten und Leipzig. Und bei den Herren, ja, aber mit Sternchen. Also auch da, die haben sehr viel Qualität verloren im Sommer. Hamburg ist jetzt ja nicht der Verein, der normalerweise dick einkauft auf dem Transfermarkt und wo dann irgendwie ein Tschechien, ein Finne und ein Schwede kommen, um die Lücken zu schließen. Ich weiß nicht, ob es noch super viel freies Talent, sag ich jetzt mal, im Norden gibt, was sie noch irgendwie verpflichten können. Also die guten Spieler sind eigentlich fast ausnahmslos alle schon entweder bei den Storms in einem guten Setting oder bei Schenefeld in einem guten Setting. Also vielleicht so aus Bremen oder so, aber ich wüsste nicht so ganz, wo da noch krasse Verstärkung herkommen soll. Und Stand jetzt haben sie keinen Coach. Von daher glaube ich, dass die nächste Saison sicherlich wieder ein gutes Team sein werden, sicherlich ein Playoff-Team, vielleicht Halbfinale, aber mehr eher nicht. Aber das sagen wir schon seit ein paar Folgen. In den nächsten Jahren wird es, glaube ich, eher schwieriger als einfacher, weil die Jugendarbeit so ein bisschen nachgelassen hat beim ETV. Und da jetzt nicht irgendwie die brutalen Cracks aus der eigenen Jugend hochgezogen werden können.
Mir tut es natürlich leid, dass Jakob Bulls aufhört, weil es eigentlich immer mein Lieblingsspieler gewesen. Ich finde, es von solchen kantigen Typen gibt es einfach viel zu wenige in der Liga und damit würde es mehr Spaß machen. Und das ist natürlich auch so ein Element. Wenn solche Spieler flöten gehen, dann tut die Mannschaft halt ein bisschen weniger weh dem Gegner. Das ist eine Sache. Ich finde, das Alter ist eigentlich jetzt nicht über den Zenit. Also klar, im Floorboard passiert alles ein bisschen früher, aber ich glaube, die haben noch Luft. Also sie sind immer noch im Anlauf. Das wäre nicht das Problem. Aber das, was du angesprochen hast, diese Trainerposition dort, ist halt extrem wichtig, ne? Weil das sind Jungs, also die Mannschaft hat sich so ein bisschen, obwohl sie alle, wenn du mit ihnen außerhalb des Spielfelds sprichst, sind das halt schon relativ gerade sympathische asiatische Naturen. Gleichzeitig ist es halt eine schon recht sensible Mannschaft. Also gerade dadurch, dass es jetzt ein paar Mal eben nicht funktioniert hat und die letzte Saison dann nicht so gut war und du musst den Jungs natürlich wieder Struktur geben und ihnen halt einen Weg zeigen, damit sie halt wieder selbstbewusst in so eine Saison gehen. Und das gelingt dir halt nur, wenn sie wissen, wir haben halt auf der Bank jemanden, der uns halt richtig lenkt. Und der auch vielleicht ein bisschen dominanter ist. Und da, also wenn du die Position nicht gut besetzt bekommst, ich glaube, da hat gerade Johan Nilsson viel zu tun, dieses Problem zu lösen. Hätte mich gar nicht überrascht, wenn er dir nicht alle zwei Wochen irgendeine Nachricht schicken würde. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Also wir haben nicht darüber gesprochen. Ich sinniere nur, ob's vielleicht mal so eine Anfrage gab. Aber musst du jetzt nicht beantworten, ne?
Wilde Gerüchte, die Konterpass-Hosts betreffen, bleiben unkommentiert.
Okay. Gut, können wir machen. Apropos Trainer. Nächste Frage, und zwar von Kegbetchup, wie auch immer dieser Name irgendwann entstanden ist. Denkt ihr, dass der UHC Weißenfels nun mit einem Trainer alles wegschießt? Ich muss dazu sagen, die Sache mit dem Trainer, ich habe es gerade beim ETV so ein bisschen kommentiert, natürlich, also wenn du einen ordentlichen Trainer auf der Bank hast, ist es immer besser, wenn du keinen Trainer auf der Bank hast. Absolut außer Frage. Gleichzeitig hängt es immer davon ab, natürlich, was für eine Chemie bringt so ein Trainer mit und kann er so dieses Spiel lesen, was dieser Verein braucht. Und der UHC ist natürlich so eine Truppe, die funktionieren halt so gut über Jahre hinweg. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, recht präzise versucht zu analysieren, dass wenn da ein Trainer kommt, der das aufgreift und damit gut arbeiten kann, dann ja, dann gibt er dem im Grunde die nächste Phase und dann reden wir jetzt nicht nur über den Titel, sondern reden wir darüber, dass endlich wieder eine Mannschaft entsteht, die dann vielleicht in diesen potenziellen zukünftigen europäischen Wettbewerben auch mal performen kann. Wenn es aber jemand ist, der so ein bisschen gegen den Strom geht und da vielleicht zu viele eigene Einflüsse reinbringt und die Mannschaft, die sich jetzt irgendwie gefangen hat im Laufe der Saison, sich dann wieder neu suchen muss, dann haben wir, glaube ich, so dieselbe Geschichte nochmal. Also es kann sein, muss aber nicht.
Ja, kann ich gar nicht so viel ergänzen. Also ich glaube, es könnte auch beides passieren. Also es könnte halt am Anfang, gerade dieses Wegschießen, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ganz am Anfang könnte auch ein bisschen Sand im Getriebe sein, sodass sich das alles erstmal finden muss. So quasi die ganzen über Ewigkeiten eingespielten Ideen von Weißenfels, dann die Ideen von Tommy Rastas. Das muss man erstmal gucken, wie man da irgendwie zusammenkommt. Ich glaube, sie sind trotzdem der klare Favorit. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie komplett durchmarschieren werden. Dafür ist es auch nach wie vor so, dass der Kader von Weißenfels im Vergleich zu den anderen Kadern in der ersten Liga sicherlich einer der besten ist, vielleicht der beste, aber halt nicht mit so einem Abstand von irgendwie, was weiß ich wie. Also es gab ja Saisons von Weißenfels, wo sie, ich glaube, ungeschlagen Meister geworden sind oder fast ungeschlagen. Und ich glaube, in die Richtung wird es nicht gehen. So, Farbe fragt, Frage, die mich persönlich sehr gefreut hat. 2026 ist Regeljahr und ich behaupte, es wird in der ersten Floorball-Bundesliga Herren mindestens 5 Tore durch Torhüter geben. In Klammern, technische Tore zählen dazu. Also nach dem Motto, Torhüter wirft aus auf ein leeres Tor, weil der Gegner gerade 6 gegen 5 spielt. Irgendeiner wirft von der Bank seinen Schläger dazwischen, um den Ball abzufangen. Dann ist es in Zukunft ja so, das Tor wird als technisches Tor gegeben. Es wird kein Penalty mehr gegeben, sondern es wird einfach ein technisches Tor gegeben und in dem Fall für den ursprünglichen Torschützen, also für den Torhüter. Bin ich zu optimistisch? Fragt Fabe. Also, over, under, 4,5.
Under. Ich sage, es fällt kein einziges.
Warum nicht?
So, kann man Felix Klein fragen. Liebe Grüße nach Berlin, war nicht böse gemeint. Ich glaube, dass der Wurfskill in der Bundesliga, dass die sehr niedrig sind. Also im Ausland kenne ich das. Es ist ein bisschen granular. Ich glaube, wir haben gute Torhüter in Deutschland, aber wir haben keine Torhüter, die besonders gut auswerfen können, weil das Spiel nicht besonders gut ausgelegt ist und weil es nicht gut trainiert wird. Da könnte vielleicht Pavel Lubenzow dazu ein bisschen beitragen. Und ich würde an der Hand abzählen, wie viele Torhüter ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, die tatsächlich nach Ballgewinn nicht nur die Coolness haben, sondern auch die Technik und den Schwung, den Ball so präzise zu werfen, dass er im Grunde im gegnerischen Tor landet, nicht abgefangen werden kann und vor allen Dingen auch nicht die Gefahr entsteht, dass man unnötig den Ball abgibt. Weil du wirst ja den Auswurf so nicht probieren, wenn du einen Spieler hast, der direkt vor dir steht oder wenn die Situation nicht klar ist, weil du dann theoretisch der 6 gegen 5 Mannschaft den Ball wieder abgibst. Also eher versuchst du den Ball zu lösen, irgendwo wegzuwerfen in die Ecke, als ihn aufs Tor zu werfen, wenn der Weg versperrt ist und da ist noch jemand dazwischen. Also ich glaube, die Situation wird leider, ich würde es mir wünschen, oh, ich freue mich aufs erste Torwarttor, irgendwann wird es passieren. Aber ich glaube, es wird viel weniger davon passieren.
Okay, ich bin zwischen euch. Also ich glaube auch, es werden weniger als 5 sein, aber es wird auf jeden Fall 1 fallen. Ich bin pessimistischer, als ich es noch vor ein paar Monaten war, weil also 2 Torhüter in der Liga, die wirklich extrem gut auswerfen können und wo das auch wirklich elementarer Bestandteil des Spiels war, waren eben die beiden Jungs von Schenefeld, also Jona Kob und Kilian Mayberg. Und ich bin mir sicher, die hätten, wenn der Gegner im 6 gegen 5 spielt, hätten die jeden Ball aufs Tor geschleudert. Da hättest du dich drauf einstellen können. Und ich glaube, da wäre früher oder später auch mal einer reingefallen. Die gehen jetzt aber, so wie es aussieht, beide nach Schweden. Von daher haben wir 2 gute Auswerfer weniger in der Liga. Und ich kann die Torhüterposition nächste Saison in der Liga grundsätzlich ein bisschen schwer einschätzen. Also Pascal Reichert war auch ein solider Auswerfer, geht jetzt auch in die Schweiz. Ich bin mir nicht sicher, wer der Nachfolger ist. Also ich glaube, es gibt einen, aber ich weiß halt nicht, wie der so torwarttechnisch ausgebildet ist. Nikolas Flattmann ist sicherlich jemand, der das kann. Der war ja letzte Saison Teilzeitkraft, weil er viel in Italien war. Ich weiß nicht, was er diese Saison so vorhat. Aber dem würde ich so ein Ding auch zutrauen. Gerade, es könnte auch sein, dass der ETV eine Mannschaft ist, die doch relativ viele Spiele in Führung legen werden, sodass der Gegner in 6 gegen 5 gehen muss. So, das ist ja auch erstmal so eine Situation, die du irgendwie kreieren musst, damit es dazu kommt. Aber ich sag mal, es gibt nicht super viele Torhüter, die es können in der Liga. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube schon, dass wir welche haben, aber nächste Saison. Blumbergs zum Beispiel hatten wir seit letzter Saison auch schon nicht mehr. Der war aber auch einer gewesen, wo ich gesagt hätte, der schleudert nächste Saison, der schleudert mal einen rein. Ich bin auch skeptisch. Ich glaube aber, dass es, ich glaube, es wird zumindest eins geben. Vielleicht auch zwei. Fünf, glaube ich, ist ein bisschen hochgegriffen. Noah fragt, sollen Zweitligisten im Pokal automatisch Heimrecht haben gegenüber Erstligisten? Auch da vielleicht einmal ganz kurz zum Hintergrund. Im Pokal ist es ja so, wenn ein Regionalligist, Verbandsligist, Landesligist, was auch immer gelost wird, gegen einen Erstligisten oder Zweitligisten hat immer das niedriger gesetzte Team Heimrecht. Also der Regionalligist hat immer Heimrecht, egal wer zuerst gezogen wird. Das ist nicht so, wenn Erstligisten und Zweitligisten gezogen werden. Also angenommen, es wird gezogen, was weiß ich, Saale-Biber Halle oder sowas gegen Weißenfels. Dann haben die Saale-Biber Halle Heimrecht, weil sie zuerst gezogen worden sind. Wenn aber gezogen wird Weißenfels als erstes und dann Saale-Biber Halle, dann müssen die Saale-Biber die weitere Anreise nach Weißenfels antreten.
Also ich bin eindeutig dafür, also man muss sich immer die Frage stellen, was wollen wir vom Pokal? Und die Funktion des Pokals ist es ja, die Breite mit der Spitze zusammenzuführen und im Grunde eine gemeinsame Veranstaltung zu haben und hauptsächlich Entwicklungsarbeit zu leisten. Also der sportliche Erfolg oder dieser Fokus auf die sportliche Entwicklung, der ist ja überwiegend in den Ligen. Der Pokal ist dafür da, um die Gemeinschaft zu bauen und zu bilden. Und deshalb ist es halt sinnvoll, dass die Vereine, die niedriger klassifiziert sind, eben den Pokal dafür nutzen können, um sich halt darauf irgendwie aufzubauen. Also das hast du in jeder Sportart. Da ist dann, wenn Bayern München nach Bayreuth kommt, dann wird das Stadion sofort ausverkauft. Dasselbe Prinzip kann ja auch im Floorball oder soll im Floorball gelten. Dafür gibt es im Grunde, man könnte sagen, so drei Gründe. Erstens, die Top-Teams haben natürlich mehr Ressourcen, irgendwo hinzureisen. Das heißt, die Kosten sind dann eben im Grunde verlagert auf die Mannschaft, die sich eher leisten kann, als wenn jetzt Konstanz quer nach Hamburg düsen müsste. Der zweite Grund ist, es hilft natürlich, lokale Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch weil eben, wenn jetzt irgendwie in Dessau Weißenfels spielt, dann wird wahrscheinlich der Dessauer Anzeiger sich darüber freuen, dass da irgendwie ein Erstligist zu Besuch ist, auch wenn es erste Liga bei der zweiten ist. Und wir haben halt eine sehr große Schere zwischen den Ressourcen in der ersten Liga und in der zweiten Liga, gerade wenn wir so ein bisschen über den Unterbau der zweiten Liga reden. Also da macht es genauso viel Sinn wie beim Regionalligisten. Warum sollte man da das Heimrecht plötzlich irgendwie auflösen? Und das Dritte ist ganz einfach, weil es bessere Chancen für Überraschungen gibt. Also wenn ich jetzt als Erstligist aus Berlin nach Paderborn fahren muss, dann ist natürlich die Möglichkeit da, dass der Erstligist sagt, spielt auswärts, müssen so viele Leute hin, dann lasse ich mal zwei, drei Spieler da, die können sich mal ausruhen, sind wir sowieso der Favorit, dann schaffen wir das und dann klappt's. Wenn drehen wir die Sache um und Paderborn muss sich jetzt irgendwie drei, vier Autos suchen, dann fahren die Leute hin, dann haben die nicht, die müssen am Abend wieder zurück sein, weil morgen ist irgendwie Klausur, dann fährt ein halber Paderborner Kader nach Berlin, na dann ist die sportliche Attraktivität dann nochmal halbiert. Also es gibt gute Gründe, warum wir bewusst im Grunde dieses Heimrecht bei der niedriger klassifizierten Mannschaft lassen.
Ja. Als das eingeführt wurde, konnte ich das irgendwie einigermaßen nachvollziehen. Da hatte ich aber auch das Gefühl, dass der Unterschied zwischen Erstligist und Zweitligist noch nicht so groß war wie jetzt. Zumindest nicht flächendeckend. Also da hatte ich das Gefühl, dass die guten Zweitligisten waren relativ nah dran an irgendwie nicht so guten mittelmäßigen Erstligateams. Und mittlerweile geht die Schere ein. Also zum einen gibt's ja mehr Zweitligisten mittlerweile. Es sind ja zwei Zehner-Staffeln. Das war ja früher anders. Das waren ja früher Siebener, Achter-Staffeln maximal. Und also wenn du irgendwie auch nur ein Mittelklasse-Bundesliga-Team gegen einen Mittelklasse-Zweitligisten spielen lässt, und das ist ja noch nicht mal die komplette Schere, da hat der Zweitligist einfach gar keine Chance. Also wenn nicht irgendwelche ganz komischen Sachen passieren. Von daher, ich bin da mittlerweile auch klar dafür, also Zweitligisten sollten das Heimrecht haben. Das eine Kontraargument, was ich sehe, ist, das sage ich immer wieder, ich finde, die Belastung von Erstligisten ist sowieso schon super, super, super hoch. Und wenn du dann jetzt auch noch quasi künstlich dafür sorgst, dass die Pokalspiele fast ausnahmslos Auswärtsspiele sind für die Erstligisten, teilweise mit echt weiten Fahrten, macht's das Ganze nicht besser. Gleichzeitig kann man da aber auch sagen, gut, aber das ist ja jetzt irgendwie kein Problem, was man dann auf dem Rücken der Zweitligisten austragen muss. Das ist halt nur, finde ich, beides berechtigte Einwände. Das ist halt nur das eine, was mir noch eingefallen ist, wieso ich da ein bisschen skeptisch bin.
Ja, ich glaube, da versucht man ja damit entgegenzusteuern, dass man vielleicht mit regionalen Töpfen arbeitet. Das heißt, du wirst jetzt nicht sofort als Erstligist aus Norddeutschland in den Süden düsen. Eine Sache würde ich übrigens dazu tun. Ich sage ja sehr gerne irgendwie, dass die Top-Teams international oder national ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen müssen. In dem Fall würde ich tatsächlich aber auch sagen, dass die Kleinvereine deutlich bessere Arbeit leisten sollten, als sie es jetzt tun, wenn sie solche Gelegenheiten haben. Ich habe mehrfach mit als Bundesligist irgendwo anders spielen dürfen sollen. Und mit genau der Begründung, die ich gerade jetzt geliefert habe, haben wir es natürlich gerne getan. Und dann kommst du da hin und da ist einfach nichts los. Also sie kriegen es nicht mal geschissen, irgendwie ein Schiedsgericht zu besetzen mit einer Person. Und es kommt einfach keine Zuschauer und sie machen einfach nichts draus. Und da denke ich mir im Hinterkopf so ein bisschen, warum habt ihr euch dann beim Pokal gemeldet? Also einfach nur, um ein Spiel extra Großfeld zu haben und so ein bisschen, man kommt zusammen. Okay, aber dann offensichtlich habt ihr wirklich null Anspruch, den Verein irgendwie weiterzuentwickeln. Weil was Besseres, als dass ein Erstligist bei euch anreist. Ich weiß, wir sind jetzt kein Profisportler, das sind jetzt keine Stars, die da anreisen. Das ist schon völlig bewusst. Aber jeder kleine Lokalzeitung freut sich tierisch darüber, wenn sie darüber berichten kann, dass im Grunde ein Favorit ankommt. Und dann kriegst du das natürlich auch bei den Schulen unter. Kommen mal die Kids vorbei. Daraus muss man mehr machen. Also da machen die kleinen Vereine im Augenblick viel zu wenig, um den Pokalwettbewerb entsprechend zu bewerten.
Ja, und also da würde ich ganz kurz einhaken, teilweise sind das ja schon quasi Stars, die da vorbeikommen, ne? Also wenn du ein Verein bist, der irgendwie einigermaßen solide Jugendstruktur hat und solide Jugendarbeit, und dann kommt da irgendwie ein Florian Weißkirchen vorbei oder ein Svensson Hoppe oder Flemming Kühle, was weiß ich. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen was rausholen. Naja. Ja,
absolut.
Nächste Frage. André Mühle fragt, welche Möglichkeiten bietet sich für Floorball in Bezug auf Digitalisierung? Ich habe noch nie eine Frage gesehen, der Name Jan Kratochwill so auf den Mars geschneidert war wie dieser. Deshalb äußere ich mich dazu einfach gar nicht und gebe die an dich ab.
Ja, muss sagen, ich habe die Frage heute früh gelesen und ich hätte mich unglaublich gerne so ein bisschen mehr drauf vorbereitet, aber und vor allem dazu könnte man tatsächlich eine ganze Folge machen oder einen ganzen Workshop bauen. Und ich hatte ja vor 2 Wochen hatte ich ja einen Vortrag mit so einem Workshop beim Landessportbund Berlin. Da hieß irgendwie der Sport von morgen und im Grunde, wie kann sich so ein Landesverband darauf vorbereiten, was kommt auf uns alles zu. Da ging es um demografische Entwicklung, um Kulturwandel, um KI und so weiter und so fort. Also so das ganze große Paket, um so ein bisschen Übersicht zu haben. Und wenn ich das jetzt auf was Kleines runterkochen sollte, das jetzt nicht den Rahmen sprengt, würde ich sagen, man sollte tatsächlich als erstes eine Person finden, eine dezidierte Person, die den Hut aufhat, um dieses Thema Digitalisierung und jetzt gerade so dieses Thema, alles, was man mit KI auch machen kann und aufbauen sollte, zu implementieren. Und das ist so ein alter Ansatz gewesen, den man verworfen hat, weil man gesagt hat, ja, diese eine Person zu haben, das funktioniert nicht, das muss nämlich in allen Abteilungen umgesetzt werden. Das Problem ist, es ist mittlerweile so viel. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, verliert man sehr, sehr schnell den Überblick. Und es ist sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der sich wirklich überlegt, okay, was für Optionen habe ich, welche Tools gibt es, in welchen Sachen stecken wir noch ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit, wofür haben wir die Ressourcen, was können wir umsetzen, was können wir bauen und ich würde das so und so und so machen und das stellt man im Grunde dann der Abteilungsleitung oder der Vereinsleitung vor und setzt das um. Also um darauf zu antworten, ich glaube, der allererste Schritt ist, eine Person zu haben, die das alles überblickt, das alles richtig konzipiert und dann natürlich auch das Mandat hat, sowas umzusetzen, im Zweifel auch gegen den Widerstand gewisser Teile der Abteilung, die dann vielleicht noch ein bisschen in der Vergangenheit drinstecken. Konkret, was man machen kann, es ist natürlich sehr individuell, ne? Also in welcher Situation ist der Verein, wie weit hat er sich schon entwickelt? Ich glaube, jetzt aktuell, wir hatten es, glaube ich, vor 2, 3 Folgen auch mal angesprochen, was jetzt natürlich sich aktuell massiv anbietet, sind diese ganzen Vibe-Coding-Tools, also von Lovable über Base 44, wo du dir im Grunde überlegen kannst, was will ich für ein Tool haben. Ich diktiere dieser Plattform. Ich würde mir wünschen, ein Mitgliedermanagementsystem zu haben, wo ich meine Trainingszeiten notieren kann und automatisch gehen die Mails raus und dort können sich die Mitglieder einloggen und sehen im Grunde, wann welche Trainingszeiten stattfinden, wer angemeldet ist und so weiter und so fort. Also diese ganzen Trainingsmanagement-Tools, die sonst immer so ein bisschen holprig sind, sich für sich selbst zu bauen und anzupassen, das ist super einfach. Oder ganze Seiten zu programmieren, dauert mittlerweile 5 Minuten. Ja, meistens verbringt man dann noch 5 weitere Tage, so diese letzten 20% Feinschliff. Der dauert dann meistens länger als so diese ersten 80% Arbeit. Das ist halt so der Klassiker. Aber damit wirklich zu arbeiten und sich damit halt Tools und Instrumente zu bauen, die lokal in dem jeweiligen Verein wichtig wären und fehlen,
Das finde ich extrem spannend. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, auf Vereinsebene genauso wie auf Verbandsebene nicht ausreichend abgedeckt. Also um das jetzt wirklich kurz zu fassen, ne, weil, wie gesagt, also da jetzt reinzugehen und zu überlegen, was für Tools können wir den Trainern bauen, damit sie irgendwie Granularspieler auswerten können, um Filme im Grunde auswerten zu können. Also sowas, das gibt's alles schon, dafür gibt's schon fertige Tools, aber man kann sich natürlich nochmal so eigene kleine Hubs bauen, die diese Tools, die da draußen sind, verwerten und im Grunde in so einem Knotenpunkt vereinen. Auf diesen Knotenpunkt haben verschiedene Leute Zugriff. Sowas zu entwickeln für den jeweiligen Verein mit den Bedürfnissen, die er hat, ist gerade extrem spannend und bringt natürlich auch Kompetenzen rein, ne? Weil wenn man sich damit einmal auseinandersetzen muss und da einmal reinschaut und versucht, sowas selbst zu bauen, dann kriegt natürlich der ganze Verein Lust auf sowas. Der hat auch natürlich einen Rattenschwanz an Herausforderungen, Themen, Datensouveränität, ne? Man kann jetzt nicht irgendwie den ganzen amerikanischen Datenkragen, will man auch nicht alle Informationen über alle Mitglieder geben, muss man sich auch damit auseinandersetzen. Also, Fazit: eine Person finden, die auch mal diese Weiterbildung mitnehmen kann, die da wirklich im Grunde the brain des Vereins wird für diese Themen und die dann auch eine Struktur aufsetzen kann, um das umzusetzen, ist mittlerweile relativ üblich oder wird jetzt mehr und mehr so in anderen Vereinen und Verbänden umgesetzt. Tille, Daumen hoch, hat nichts Weiteres hinzuzufügen. Jetzt wird's emotional, weil ich bin sofort dabei. Bino Pirato fragt: Sollte es eine richtige Oldie-Liga geben in Deutschland, so Ü40, Ü45, ich bin sofort dabei. Ich bin sofort dabei. Nur als Vorlauf muss ich sagen, bevor es sowas gibt, sollte es natürlich eine regional gestaffelte U19 oder U21-Liga geben. Ich glaube, es wäre viel, 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 viel wichtiger, als dass die Ü40-Jährigen, die eigentlich jetzt helfen sollten, Verein aufzubauen und dort im Grunde so die wichtige Arbeit zu leisten, die ihre Erfahrung so ein bisschen aus dem Leben mitbringt. Aber gleichzeitig wollen die ja immer noch Sport machen. Und ich würde mir wirklich wünschen, es gäbe einen Wettbewerb. Am Anfang würde das wahrscheinlich so aussehen, dass man einfach einmal im Jahr so eine DM macht, wo sich verschiedene Oldie-Mannschaften aus dem ganzen Land anmelden können und dann wird das irgendwie in 2 Tagen ausgespielt. Das wird wahrscheinlich so der erste Einstieg sein und schrittweise werden dann natürlich diese Master-Ligen, die es in verschiedenen Regionen mal gibt, mal eben nicht. Ich weiß, in Berlin gibt's die, vielleicht gibt's die, keine Ahnung, in Hamburg gibt's die nicht, weiß ich nicht, dass man die dann irgendwann verzahnt und dass daraus dann eine reguläre DM entsteht, fände ich super.
Ja, also ich würde dir an einer Stelle widersprechen, weil du meintest, am Anfang sollte es mal Fokus geben für irgendwie U19, U21 oder sowas. Hast du natürlich sicherlich recht. Auf der anderen Seite, das eine muss ja mit dem anderen überhaupt nicht entgegenstehen.
Ja, klar.
Man kann ja durchaus 2 Sachen parallel entwickeln. Ja. Und man hat ja auch den großen Vorteil, so eine Ü40, U45-Geschichte, die Leute sind alt genug, um sowas vielleicht auch mal selber zu entwickeln. Das muss ja dann keiner mehr von oben herab machen. Und wenn du sagst, klar, die sollten jetzt vordergründig den Sport supporten und sowas. Ja, aber vielleicht schafft man es, die Leute auch ein bisschen länger im Sport zu halten, ne? Dass die halt nicht irgendwie dann mit 40 sagen, so, ich bin jetzt durch mit dem Thema, sondern ich kann hier noch weiter zocken und nebenbei bringe ich mich noch irgendwie anders ein. Oder, das ist ja auch so ein bisschen das Alter, wo vielleicht Kinder von Eltern anfangen, Flowball zu spielen, die vielleicht vorher noch nicht selber Flowball gespielt haben. Vielleicht könnte man auch die dann nochmal ein bisschen mehr aktivieren, quasi für den Sport selbst. Also ich finde, das ist eine super Idee. Ich würde bei einem Wort widersprechen, und zwar glaube ich, dass es keine Ligenstruktur sein sollte. Weil das zu etablieren ist schon regional schwierig. Also es gibt hier in Schleswig-Holstein auch was, es gibt in Berlin was, aber ich weiß, dass es auch Regionen gibt, wo es sowas wirklich gar nicht gibt. Und das bundesweit zu etablieren als Ligastruktur ist, glaube ich, einfach komplett überzogen. Dann müsste ja auch Flowball Deutschland quasi Schirmherr sein. Und ich würde das als Turnierserie machen. Und dann fängt man irgendwie mal klein an, macht irgendwie mal im Sommer, jetzt nicht in den Sommerferien, aber im Sommer irgendein Turnier, wo man sagt explizit:
Tonight. Bleib drin, Pascal. Man muss es kommentieren. Tillmann struggled hard. Also Pascal hat, nochmal, komm mal, hau noch einen raus. Nee, Pascal hat immer nach jeder Folge diese Pflicht, diese 4-monatige oder 6-monatige Allergiephase von Tillmann aus den Folgen rauszuschneiden. Und das ist ein harter Job. Also nochmal die Brücke, das Geld, was von euch gespendet wird, das geht praktisch gefühlt an Pascal für das Schneiden von Tillmanns Allergien. Bitte fahr fort, bevor ich auch noch was hinzufüge.
Ich wollte sagen, explizit nicht in den Sommerferien, weil da sind alle weg, aber irgendwie in der Sommerpause mal irgendwo ein Turnier ausrichten und gucken, wie so der der Anreiz ist, sag ich mal, wie viele Leute da ankommen und wie viele Teams sich anmelden und auch alles ganz barrierefrei, sag ich jetzt mal. Also können sich irgendwelche Teams anmelden, das können irgendwie All-Star-Truppen sein, völlig egal. Hauptsache Ü40 steht auf dem Pass. Und dann das Ding von da halt irgendwie ausbauen. Also direkt versuchen, beim ersten Mal so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und dann so nach und nach so eine Turnierserie ins Leben zu rufen. Ich glaube, das könnte gut funktionieren.
Also Bino Pirato alias Philipp Hamann, es steht jetzt in deiner Pflicht. Ne? Es ist jetzt in deinen Händen, ein entsprechendes Turnier aufzubauen. Ich garantiere dir, dass ich mich um die Berliner Mannschaft kümmere, dass ich dafür sorge, dass ein All-Star-Team, Keil, Brinzel, Kradochwill, was weiß ich, Nebe, alles, was da irgendwie mal Rang und Namen hatte, dass das anreisen wird und natürlich mit dem Titel nach Hause fahren muss. Das kündige ich jetzt an. Also, kümmere dich drum.
Das heißt, wir ernennen jetzt Philipp Hamann exklusiv in diesem Podcast
zum Commissioner
der U40-Turnierserie.
Der Adam Silver der deutschen Floorball Masters. Es liegt in deinen Händen.
Sehr gut. Zampeningo fragt, was braucht unser Sport für den nächsten Schritt zum Mainstream?
Soll ich anfangen?
Ach, gerne.
Auch hierfür, glaube ich, Sonderfolge nötig und wir werden sie tatsächlich auch machen. Also ich hatte mit jetzt im Rahmen der letzten Tage mit dem Gespräch mit dem Dachverband haben wir uns auch abgestimmt, dass wir eine Vorstandsperson reinholen, wo wir genau über diese nächsten Schritte auch reden werden. Wenn ich das jetzt wieder aus meiner Sicht zusammenfassen sollte, ist, Ich habe ja in meinem Buch über den Sport von morgen, ich habe mich so ein bisschen ans Floorball auch teilweise abgearbeitet, weil Floorball ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wie eine Sportart mit sehr, sehr viel Potenzial sich in manchen Regionen
nicht funktioniert.
Sehr gut entwickelt. Ja. Sich in manchen Regionen gut entwickelt, in anderen Regionen aber überhaupt nicht funktioniert. Und dafür gibt es gute Gründe. Dafür gibt es Gründe, für die man nichts kann. Die liegen in der Natur der Dinge und der Natur der Sportart. Also gerade jetzt düsen an uns verschiedene Sportarten vorbei, wie Paddle oder Pickleball, weil die einfach viel mehr in die Zeit passen, weil sie viel flexibler sind, weil sie einfacher umzusetzen sind, weil da auch Geld von außen reingepumpt wird, das sich dann wiederum irgendwelchen Investoren dann irgendwann rechnen soll. Das tut diesen Sportarten gut. Das würde bei einer Teamsportart wie Floorball aber so gar nicht funktionieren. Gleichzeitig haben wir Sportarten wie Flag Football, die massiv wachsen aus anderen Gründen, ne? Weil sie eine andere Sportart unterstützen, American Football, die selbst nicht wachsen könnte, von dieser Sportart aber gepusht werden, damit sie selbst davon profitiert. Und so eine ähnliche Dynamik könnte zum Beispiel mit dem Eishockey stattfinden. Das hat es über Jahre hinweg immer verschiedene Versuche gegeben, hat Eishockey nicht verstanden. Mittlerweile versteht es Eishockey etwas mehr. Sie haben jetzt angefangen, so eine 3-gegen-3-Modell zu bauen, was aber zum Scheitern verurteilt ist, weil es anders als in anderen Sportarten keine Ressourcen spart. Also personelle vielleicht, ja, aber sonst wird das nicht funktionieren wie im Basketball. Also das ist totaler Unsinn. Aber es wäre eine Rampe für Floorball, aus diesem Schatten herauszutreten und sich da vielleicht ranzuhängen, um jetzt wirklich ein konkretes Beispiel aufzugreifen. Ansonsten sind wir natürlich dazu verdonnert, mit diesem Format, das wir haben, zu leben. Wir wissen, dass der Weltverband versucht, dieses 3-gegen-3 so ein bisschen in diese olympische Bewegung reinzudrücken. Damit müssen wir uns auf eine gewisse Art und Weise abfinden, weil es nun mal einfacher wird, diese Reichweite dadurch zu schaffen. Ich glaube, dass man diese Sachen akzeptiert, mitgeht, mit aufbaut, auch wenn es einem nicht gefällt, mitzieht, ist, glaube ich, ein erster Schritt. Diese ewig rezitierte Tatz-Fatz-Zeile, der schlafende Riese, die wir vor 20 Jahren gelesen hatten, dass der Riese immer noch schlummert, das wissen wir. Was lokal, also als so ein Fundament helfen würde, und das gilt genauso für den deutschen Dachverband, wahrscheinlich wie für Landesverbände und insbesondere auch für den Weltverband, wären zwei Sachen. Erstens, nicht versuchen, Sachen nachzumachen, die konventionelle Sportler in der Vergangenheit irgendwann mal getan haben und jetzt eigentlich eher versuchen abzuschütteln. Das ist so das ewige Schicksal des Weltverbandes, der immer versucht hat, so zu sein wie Volleyball und so zu sein wie Handball und sich dadurch im Grunde nicht abgegrenzt hat und dadurch halt auch nicht sexy wurde. Das ist ein Riesenfehler gewesen. Das sollten wir versuchen abzuschütteln. Das tun wir vielleicht so mit diesen ganzen Street-Floorball-Geschichten, wobei da, glaube ich, auch noch viel mehr geht. Und das Zweite ist, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, sind einfach Finanzen und sind Ressourcen. Und wir müssen bereit sein, als Sportart Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, damit wir Sachen aufbauen, braucht es Personal, braucht es verbindliches Vollzeitpersonal, das auch gut bezahlt wird. Das ist der Punkt. Also wir gehen immer davon aus, naja, diese Person macht das, die macht das so nebenbei, weil der hat ein bisschen Zeit und der kriegt halt einen Minijob dafür. Das zählt nicht. Das ist null Geld. Ein Minijob ist null Geld. Das führt nicht dazu, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt Teilzeit für den Verband. Das ist wertlos. Außerdem will Friede Merz Minijob sowieso abschaffen. Was wir brauchen ist, dass jedes Mitglied, wir haben 12.000 Mitglieder, selbst wenn nur 6.000 Mitglieder, also ich zähle jetzt irgendwie die ganzen Kinder, die da irgendwie erstmal 2-3 Jahre schnuppern sollen, weg. Ich ziehe die ganzen Schattenomas weg, die da irgendwie als Mitglied drinstehen, aber eigentlich nichts spielen und so weiter und so fort. Wenn 6.000 Mitglieder jeden Monat 5 € in die Kasse legen, haben wir 30.000 Euro im Jahr an Ressourcen für Personal, das sich um wesentliche Sachen kümmern kann, um die Sportart zu entwickeln. Da geht's um Events, da geht's um digitale Tours, um Content, da geht's tatsächlich um Anpacken von Projekten, die im Grunde umgesetzt werden müssen, lokal, regional, und die Unterstützung von Landesverbänden und so weiter und so fort. 30.000 Euro, das sind 5 gut bezahlte Stellen für fähige Leute, die sowas machen. Und das, glaube ich, wäre das Fundament, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Weil wenn wir die Leute nicht haben, dann können wir die schönsten Ideen haben, aber wir können sie nicht umsetzen. Und diese Herausforderung hat übrigens die IFF auch, die versucht da auch irgendwie mit irgendwelchen 6 Vollzeitkräften im Headquarter irgendwie dahin zu robben. Und dann kannst du kreativ bis zum geht nicht mehr sein, aber du wirst es nicht schaffen, Sachen zu produzieren, zu planen und in die Welt zu bringen. Wir brauchen einfach mehr Kraft, mehr Power. Und dann kommen auch die Ideen und dann kann man auch umsetzen. Und dafür brauchen wir Leute.
Ja, du hast dich irgendwo verrechnet. Also die 5 Euro monatlich wären 360.000 Euro im Jahr. Und 30.000 Euro pro Monat.
Ja, genau. 30.000 Euro pro Monat sind für mich... Ja,
okay. Hast du im Jahr gesagt. Alles gut.
Ach so, ja, okay. Im Monat, genau.
Selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, 5 Euro im Monat ist aber ganz schön viel. Also ja, von mir aus. Aber selbst wenn es nur irgendwie 2 Euro sind oder so, dann sind es halt, keine Ahnung, 120.000, 150.000. Also auch damit ist ja schon einiges anzufangen. Ne? Das sind halt 2 bezahlte Vollzeitstellen.
5 Euro ist ein Cold Brew. Also ja, das ist ein teurer Kaffee, ja. Also wir zahlen fucking 12 Euro für Netflix-Abo. Und das diese 5 Euro, die der Sportart, die der Sache, die jeden von uns, wenn wir wirklich Floorball spielen, regelmäßig jedes Wochenende irgendwie im Verein, dann ist es doch so relevant in unserem Leben. Ich sage jetzt nicht dadurch, dass es das Wichtigste ist, aber es spielt eine Rolle, die disproportional größer ist als das Geld, was wir willens sind, reinzustecken. Das ist mein Punkt. Und diese Schere, die darf offen bleiben, aber nicht so offen, wie sie jetzt ist.
Ich finde alles richtig, was du gesagt hast. Ich fange trotzdem nochmal aus einer ganz anderen Perspektive an, aber auch nur kurz. Ich finde solche Fragen wie, was braucht unser Sport für den nächsten Schritt zum Mainstream und sowas und was muss als nächstes, die sind alle berechtigt und auch nicht falsch. Aber ich finde, die führen auch immer dazu, dass man nur in eine Richtung denkt. Und ich finde, das ganz, ganz große Problem oder ein ganz großes Problem, was wir gerade in Deutschland haben, ist die Graswurzelarbeit. Also ich habe das Gefühl, wir arbeiten seit 10 Jahren oder sowas mittlerweile. Mir ist klar, da war zwischendurch ein Corona-Dip drin und so. Und ich weiß auch, wir haben steigende Mitgliederzahlen. Aber gefühlt arbeiten wir mit einem Pool aus Spielern und Spielerinnen, der seitdem mehr oder weniger gleich groß ist. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, bei den Damen passiert ein bisschen was, bei den Herren eher nicht. Und da habe ich jetzt einen einigermaßen eingeschränkten Blick, weil ich gucke ja nicht, was in den einzelnen Landesverbänden los ist. Ich gucke ja nur, was ist in Schleswig-Holstein los, bei mir hier in der Suppe, und was ist auf Bundesebene los. Aber wir kriegen keine neuen Vereine mehr dazu. Und das ist gefühlt was komplett anderes als noch vor 10 Jahren oder so. Also ich weiß nicht, wann zuletzt, Potsdam kann man ein bisschen ausklammern, aber die sind vielleicht auch ein Spezialprojekt gewesen. Ich weiß nicht, wann zuletzt irgendwie ein Team in die zweite Liga aufgestiegen ist, wo man gesagt hat, oh, das kenne ich noch nicht, auf der einen Seite, und B, die scheinen Potenzial zu haben. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist. Das ist das eine. Und das andere ist, hier in Schleswig-Holstein, ich habe das Gefühl, wir haben wirklich seit ich angefangen habe, Floorball zu spielen. Also irgendwie, wann war das? 2010 oder so, wo ich dann irgendwie die Schritte aufs Großfeld gemacht habe, haben wir eine regionale Großfeldliga mit 8 bis 12 Teams. Und mal waren es irgendwie mehr, mal waren es irgendwie weniger. Mal hattest du irgendwie eine große Regionalliga mit 10 Teams. Jetzt geht der Schritt scheinbar wieder dahin, dass wir es zweigliedrig machen. Wir haben eine Regionalliga mit 5 Teams, eine Verbandsliga mit 6 Teams. Aber es ändert sich null an der Anzahl der Teams. Und das, also es ist dann immer ein bisschen was anderes, dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Teams haben scheinbar keine gute Arbeit gemacht, melden sich komplett ab vom Spielbetrieb, dann kommt irgendwie die dritte Mannschaft von Schenefeld mit rein oder die vierte Mannschaft vom ETV oder die dritte Mannschaft von den Storms oder was auch immer. Da scheint sich schon irgendwie was zu tun, aber halt nur so geclustert. Also es verschiebt sich immer so ein bisschen von A nach B und für jeden Verein, der irgendwo gut arbeitet, scheinst du auch irgendwo einen Verein zu arbeiten zu haben, der entweder nicht gut gearbeitet hat oder halt irgendwie mit seinen Problemen ein bisschen im Regen stehen gelassen worden ist von Landesverband, Bundesverband, vielleicht auch anderen Vereinen, die irgendwie unterstützen könnten. Ich will da jetzt nicht den Vereinen die Schuld geben, die es nicht schaffen, ein Team zu melden. Also die hätten das sicherlich gerne gemacht. Aber ja, keine Ahnung. Und das lässt bei mir echt krasse Fragezeichen zurück. Und wenn man es nicht schafft, vernünftig voranzukommen, was die Mitgliederanzahl angeht und nicht vernünftig voranzukommen, was die Anzahl der Teams angeht, dann müssen wir uns auch nicht groß Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt der Schritt zum Mainstream, weil du wirst halt nicht mit 10.000 Spielenden irgendwie eine Mainstream-Sportart. So, dann können wir es eigentlich auch sein lassen.
Aber ich glaube, dass, also ich sehe es genau so wie du, das ist ein Und, das gehört genau dazu, aber auch das hängt letztendlich damit zusammen, mit dem Dünger, den du da drauf wirfst, damit das überhaupt wachsen kann. Und also das, was ich vorhin gesagt habe, so eine über 3 Jahre lang so eine 5 Euro Entwicklungsumlage, mit der der Verband dann seine Plattform im Grunde aufbauen kann, wo die Bundesliga endlich wie eine Bundesliga aussieht. Plötzlich hast du jemanden, der verantwortlich ist für Sponsoringgelder, weil im Augenblick kümmert sich niemand um Sponsoringgelder, weil eine Agentur wird über Provision das, was wir nicht haben, nicht vermarkten können, weil es gibt nichts zu vermarkten. Es gibt kein Floorball, womit ich irgendwo hingehen kann und sage, gib mir Geld, guck mal, wir tun da hier euer Logo drauf. Es gibt nichts. Es gibt nur die Nationalmannschaft, wo du hier irgendwie ein Logo draufpanst. Das sind was 5.000, 10.000 Euro, wahrscheinlich irgendwelche zerquetschen. Das ist irrelevant. Aber du musst erstmal etwas aufbauen, was du überhaupt verkaufen kannst, damit Geld reinkommt. Und mit diesem Geld kannst du dann tatsächlich auch Graswurzelprojekte dann mitfinanzieren und aufbauen und dich als Sportler einfach auch breiter präsentieren, damit solche Vereine und diese Leute in diesen kleineren Vereinen, das ist ein Mehrspartenverein, irgendwo in Buxtehude sein, und die sagen, ah, guck mal, dieses Floorball ist cool, guck mal, wie das aussieht, ah, guck mal, ja, da gibt's auch eine Bundesliga, ah, guck mal, ich habe es jetzt regelmäßig auf dem Handy, guck mal, wie die ganzen Highlights und Tore aussehen, ah, oh, das macht Spaß, das will ich jetzt auch zocken, guck mal, genauso machen wir das jetzt auch. Und so entsteht im Grunde dieser Drang, etwas Eigenes aufzubauen, und dann kommt auch die Graswurzelarbeit voran. Ja? Nicht nur, ja, du musst natürlich auch die Ausbildung der Übungsleiter, du musst in die Region gehen, die Landesverbände unterstützen und so weiter und so fort. Aber so dieser Triple-Down-Effekt, das funktioniert, also das ist nachgewiesen, dass das in anderen Sportarten funktioniert. Und das ist im Augenblick halt leider viel wichtiger noch als das sportliche Element der Nationalmannschaften. Ne? Also die sind jetzt irgendwo zwischen 5 und 10. Die werden in den nächsten 20 Jahren keinen Titel holen wahrscheinlich, mit Ausnahme der 3 gegen 3 WM, wo die Hoffnung jetzt natürlich die nächsten Jahre ganz groß sind. Aber sonst ist jetzt das Sportliche, das bewegt sich irgendwo hin. Aber um als Sportler einfach jetzt noch ein bisschen lauter zu brüllen, brauchen wir einfach mehr Kraft. Das
ja. So, genau. Und wie gesagt, mir geht's nur so ein bisschen darum, in der öffentlichen Diskussion, gibt's ja nicht so viel, aber das, was man so mitbekommt, habe ich das Gefühl, kommt dieses ganze Graswurzelthema halt immer ein bisschen kurz. Also wir reden immer drüber, es wird super viel drüber geredet, irgendwie Bundesligen professionalisieren und irgendwie an die Top-4-Nationen anschließen und so weiter und so fort. Hm. Und ich habe das Gefühl, wir müssten genauso eigentlich ein Ziel haben, weiß ich nicht, was haben wir jetzt, 2026? 2030 wollen wir 30.000 Mitglieder haben. Oder, 30.000 ein bisschen übertrieben, aber 20.000 oder was auch immer. Oder so und so viele neue Teams, die sich irgendwie, oder neue Vereine, die sich angemeldet haben. Ich finde, da müssten wir viel mehr auch solche Benchmarks haben. Und mir ist klar, auch hier, das sind zwei verschiedene Sachen. Also nur weil die Nationalteams sagen, wir wollen ein Top 4 anschließen, schließt das andere nicht aus. Das ist mir klar. Aber ich glaube, für die Relevanz, also was tatsächlich relevant ist für die Zukunft von Floorball langfristig, wäre das eine wichtiger als das andere. So. Du hast gerade schon gesagt, Trainerausbildung und so weiter und so fort. Kasche fragt, was sollte, könnte im Bereich von Aus-Weiterbildung von Trainerinnen geschehen? Willst du oder soll ich?
Du darfst, ich leg nach.
Es könnte auch ein bisschen in eine Hasstirade ausarten jetzt. Ich versuche mich
dafür
zu zügeln.
Sind wir da. Dafür sind wir da, Tille.
Ich finde, es muss von zwei Seiten was passieren. Das eine ist, wenn man es runterbricht, sind wir, was die Trainerausbildung angeht, fast noch auf dem gleichen Niveau, was wir 2010 hatten. Und das finde ich 15 Jahre später einigermaßen bitter, gerade wenn wir von einer Frage kommen, die so abzielte in Richtung, was müssen wir machen, um den nächsten Schritt zu gehen? Dann könnte man sagen, naja, irgendein Schritt wäre zumindest mal nicht ganz verkehrt. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber die C-Trainer-Ausbildung gibt es seit, ich glaube, 2008, 2009, 2010 oder sowas. Das mag dem einen oder anderen neu vorkommen. Ich kann das aber sehr gut bestätigen, weil ich damals meinen C-Trainer gemacht habe bei Floorball Deutschland. Und zwar hier in Schleswig. Also das war auch schon eine regionale Geschichte und nicht so nur der Dachverband hat es veranstaltet, sondern es lief über den LVVSH. Aus irgendwelchen Gründen, die ich weder kenne noch ansatzweise nachvollziehen kann, gab es dann, glaube ich, wirklich über ein Jahrzehnt oder sowas keine C-Trainer-Ausbildung mehr in Floorball Deutschland. Ich glaube, ich war über wirklich ein Jahrzehnt einer von irgendwie 30 oder 40 C-Trainern oder sowas, die es überhaupt gab im ganz Floorball-Kontext. Und dann über so Leute wie Martin Brückner und Kevin Kapfer wurde die C-Trainer-Ausbildung ja quasi komplett neu aufgesetzt. Also von Grund auf neu aufgezogen, neu gestaltet, aktualisiert und so weiter und so fort. Ateronkan hat da, glaube ich, auch eine relativ große Rolle gespielt, darf man auch erwähnen. Wurde dann erstmal zentral über FD durchgeführt und dann wird die jetzt ja so nach und nach an die Bundesliga-Team, an die Landesverbände ausgelagert. Gleichzeitig wurde auch noch sowas geschaffen wie dieser Jugendtrainer von Floorball Deutschland, beziehungsweise Basistrainer nennt er sich jetzt, glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es ist schon ein bisschen was passiert und ich möchte nicht den Leuten, die jetzt gerade aktiv an der ganzen Sache arbeiten und wirklich was bewegen, die Schuld dafür geben, aber trotzdem ist halt Fakt, wir waren vor 15 Jahren fast auf dem Niveau, was wir haben in der Trainerausbildung, wie wir es jetzt haben. Und das ist super, super, super bitter. Und was da passieren muss, ist, glaube ich, relativ klar. Also zum einen muss eine B-Trainerausbildung geschaffen werden. Also es muss den ambitionierten Trainern und Trainerinnen halt möglich sein, sich weiter zu qualifizieren, wenn sie das unbedingt möchten. Also ich hätte vor Ewigkeiten schon einen B-Trainer gemacht, aber ich kann es halt einfach nicht, weil es einfach keinen gibt. Und ich bin da ja nicht der Einzige, der irgendwie Bock hat, besser zu werden in dem, was er macht. Da gibt es sicherlich einen Haufen Leute. Gleichzeitig könnte man, glaube ich, einfach versuchen, mehr niedrigschwellige Angebote zu schaffen. Und da würde ich auch die Vereine in die Pflicht nehmen. Also ich glaube, jeder einigermaßen ambitionierte Bundesliga-Verein hat so gute Leute mit im Verein, dass die mit ein bisschen Input und ein bisschen finanzieller Hilfe sich irgendwie einen Trainer-Workshop für irgendwie die Region oder sowas aus den Rippen kitzeln könnten. Davor gab es, glaube ich, vor 5 oder 10 Jahren auch schon mehr. Also ich kann mich daran erinnern, dass Flemming Kühl mal sowas gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, dass die Storms hin und wieder was gemacht haben auf dem Schersberg hier. Also beim, ja, es ist eigentlich kein Leistungszentrum, ist mehr so ein Jugendzentrum, egal. Also auch da gab es, glaube ich, schon mal mehr, als es jetzt war. Und da könnten, glaube ich, auch die Vereine selber mehr tun, als einfach nur drauf zu warten. Wäre gut, wenn Floorball Deutschland mal irgendwie wieder was anbietet. Was ich super, super cool finde, ist übrigens, dass jetzt gerade zu kurz gekommen, diese Trainerakademie, die ja nicht jeden Monat, aber fast jeden Monat stattfindet, immer so ein Online-Seminar mit echt krassen Floorball-Persönlichkeiten teilweise auch. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Trainerinnen und Trainer in Floorball Deutschland im Schnitt echt wenig Bock haben, sich weiter zu qualifizieren. Und ich kann nicht nachvollziehen, woran es liegt. Ja. Weil bei mir war es halt immer das Gegenteil. Also ich hätte 10-mal so viele Trainerausbildungen mitgenommen, wie ich jetzt halt tatsächlich absolviert habe. Ich habe eigentlich alles gemacht, was hier irgendwie in der Region war. Weil das war eigentlich im Schnitt nur eine im Jahr. Das war jetzt nicht wahnsinnig viel. Und hätte es mehr Möglichkeiten gegeben, hätte ich die mit Sicherheit mitgenommen. Aber es scheint irgendwie in der Trainerszene, Trainerinnenszene nicht so verbreitet zu sein, dass man irgendwie mal eine Trainerausbildung besucht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ob die einfach irgendwie die Leute nicht genug abholen, ob die irgendwie, keine Ahnung, ob die Anforderungen zu hoch sind, ob die zu schlecht kommuniziert sind. Aber wir wollten ja letztes Jahr im Sommer hier in Kiel oder im Umkreis von Kiel eine C-Trainer-Lizenz anbieten. Eine von, ich glaube, 3 in ganz Deutschland wären das gewesen. Eine im Osten in Naumburg, eine irgendwie im Westen und eine hier bei uns im Norden. Und ich glaube, wir hatten 4 Anmeldungen oder sowas in der Richtung. Für eine komplette Region. Jetzt kann man sagen, das hatte Gründe. Lage war blöd, Termin war blöd, keine Ahnung, woran das lag. Aber bei mir kommt halt immer an, auf solche Sachen werden halt super, super, super wenig genutzt. Und dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass sich irgendwie in der Aus- und Weiterbildung von Trainern und Trainerinnen viel entwickelt, wenn das Angebot, was schon besteht, auch überhaupt nicht angenommen wird. Also ja, ich bin da auf beide Seiten einigermaßen pisst. Also ich finde, wir müssen das als Community mehr fordern und mehr in Anspruch nehmen und gleichzeitig muss von Verbands- und Vereinsseite mehr kommen. Ich finde, da machen alle gerade nicht den Job, den sie machen könnten.
Wir haben schon eine Joe Rogan-hafte Länge. Deshalb, ich fasse mich sehr kurz. Also du wirst mehr zu diesem Thema wirst du mehr vergessen, als ich hier wissen werde. Deshalb ist das jetzt nichts, wo ich so viel beitragen kann. Was ich aber aus der Erfahrung in Deutschland mitgenommen habe, ist, dass tatsächlich das Niveau der Trainer sehr oft hinter dem Niveau der Spieler hinterher gehinkt hat. Das sehen wir auch bei den Spitzenspielern, dass sehr oft diese Fähigkeiten, diese Eigenschaften, die du dir zum Beispiel einfach durch viel Spielen selbst aneignest, also technische Sachen,
dass die da sind. Die sind irgendwie nativ durch Wiederholungen, durch Repetition, die sind da. Aber alles, was dann so ein bisschen in dieses individualtaktische Automatismen, insbesondere teamtaktische Skills geht, ist wirklich super basic. Und ich bin regelmäßig überrascht, wenn ich mit Leuten rede oder wenn ich so in Vereinen mal war, ich war die letzten 2-3 Jahre, war ich nicht mehr so involviert, dass ich mal im Verein zu Besuch war, bin ich sehr oft überrascht, auf wie schlecht das Niveau ist und wie selten man auf jemanden trifft, der wirklich heiß drauf ist, wirklich eine leidenschaftliche, gut ausgebildete Trainerin oder Trainer zu sein. Und ich glaube, das hängt mit sehr, sehr viel mit Identifikation und Wertschätzung zu tun. Und da bin ich wieder dabei. Also wenn die Strukturen nicht stimmen, wo man als Trainer das Gefühl hat, okay, gut, ich bin ja jetzt mit dabei und baue etwas auf, was irgendwie dynastisch praktisch sich irgendwie langfristig entwickeln kann und dann wird daraus halt ein großer Verein und hier entsteht was, dann glaube ich, hält sich die Motivation grundsätzlich in Grenzen. So. Dann kommen wir langsam zum Schluss, aber ein paar Fragen haben wir noch. Jetzt habe ich ein bisschen verlaufen, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Das haben wir so. Luke fragt, das können wir vielleicht ganz kurz machen, warum arbeitet ihr nicht mit White & Deep zusammen für Newsartikel? Ich glaube, das hattest du ja schon ein bisschen zumindest beim Thema Silly Season beantwortet. Und bei den anderen, um ehrlich zu sein, ist überhaupt gar nicht unsere Expertise. Also wir machen einen Podcast, den machen wir am besten. Ich glaube, alles andere, was hier ab und zu mal irgendwo durch den Äther geflossen ist, war gut gemeint. Aber ich glaube, da haben wir jetzt unsere Qualität bewiesen und auf der bauen wir auf. Und wir haben jetzt nichts dagegen, mit Leuten mal gemeinsame Sache zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt erheblich befruchten können, sind aber natürlich offen dazu.
Ja, genau. Also wie gesagt, bei einem Silly Season-Artikel wäre das sicherlich sinnvoll gewesen. Da haben wir die Umstände ja schon angesprochen, warum das in dem Fall nicht passiert ist. Aber genau. So, Gusti fragt, apropos Ananas, und das zielt, glaube ich, irgendwie darauf ab, dass du gesagt hast, die Leute können auch irgendwas mit Ananas fragen, wenn sie es irgendwie interessiert. Ist auch egal. Er fragt, wie wir Pizza Hawaii finden.
Ich finde, Leute sollten an die Wand gestellt und erschossen werden, wenn sie das essen. Man muss aber auch sagen, ich bin ein militanter Pizzasnob. Also, das wirkt so, ja. Ja. Ich akzeptiere auch nur napolitanische Pizzen als echte Pizzen. Alles andere ist für mich schmutziges Brot. Wenn es eine Focaccia ist oder Khachapuri oder wie so das, okay, aber dann nenne es anders. Aber wenn es eine Pizza ist, gibt's für mich nur die napolitanische Pizza. Und wenn eine Ananas sich in derselben Stadt befindet, ist es ein Fehler. Wobei ich liebe Ananas. Ich liebe Ananas, aber sie sollte sich nicht im selben Raum befinden wie meine Pizza.
Das ist die Frage, ob das jetzt unser letzter Podcast ist, den wir gemeinsam aufnehmen, weil ich finde Pizza Hawaii tatsächlich ganz gut.
Nein. Oh, warum habe ich das gesagt, ey? Warum habe ich das in dieser Story erwähnt? Ich sehe dich mit ganz anderen Augen.
Ja, fairerweise nicht immer. Also ich finde, es keine Pizza, die man sich einfach nicht grundsätzlich reinziehen kann. Aber hin und wieder, finde ich, kann man machen.
Ich muss dazu ganz kurz, die Zeit haben wir nicht und trotzdem sage ich es. Ich hatte irgendwann mal eine Phase, wo ich mit meinem besten Kumpel in Prag regelmäßig in so einen Pizzaladen gegangen bin oder Pizza-Pasta-Laden, wo es All-You-Can-Eat gab. Und das war so ein High-Price-Nice All-You-Can-Eat. Und wir haben uns darauf immer wie sportlich vorbereitet. Wir haben an dem Tag nichts gegessen, viel Wasser getrunken, damit sich der Magen schön weitet und da viel Platz ist. Und wir haben das irgendwann mal
High-Performance-Lifestyle.
High-Performance, all you can eat. Und also da war jetzt für meine Verteidigung, da war ich irgendwie in meinen Teenager-Jahren oder Anfang 20 vielleicht noch. Und es hat gut funktioniert. Wir haben es im Schnitt geschafft, 3 große Pizzen je Person zu essen. Also zu der Zeit konnte ich das noch machen, ohne danach zu kollabieren. Wobei einmal ist mir schwindelig geworden danach. Und das Lustige war, irgendwann haben sie so angefangen, so mit Rausschmeißer-Portionen zu kommen. Weißt du, die kamen da so an und meinten, möchten Sie diese Sepien-getränkte Soße dazu haben? Sagen, nee, geh mir weg damit, bring mir noch ein bisschen Capricciosa hier. Und irgendwann haben wir uns so angefreundet mit denen, weil die wussten, okay, wir kommen regelmäßig, es ist besser, man bondet so ein bisschen und man bekriegt sich nicht. Und dann sind sie immer gekommen und möchtet ihr denn eine süße Pizza haben? Und da muss ich sagen, da breche ich jetzt eigentlich meine Wut so ein bisschen auf, aber sie haben dann so eine heiße Pizza mit Sahne und so mit Himbeeren gebracht. Das war so gut. Und das war dann so unser Friedensabkommen. Also wir haben gesagt, okay, wir essen jeweils immer nur 2 Pizzen und dann kommt ihr mit dieser einen großen Himbeerpizza und die teilen wir uns dann und dann gehen wir nach Hause. So, das war...
Das finde ich klingt nach einem viel größeren Frevel als Pizza Hawaii.
Ja, dann nenne ich es einfach nicht Pizza. Ist einfach so Teig gewesen mit was wissen drauf.
Gut. So, und dann Letzte Frage. The Creekman fragt, wird es irgendwann ein Buch von uns geben, in das wir unsere Expertise einfließen lassen? Da habe ich mich erst gefragt, ob das so ein versteckter Diss war. So von wegen, ihr labert so viel Müll, wollt ihr den nicht irgendwann mal aufschreiben? Um das Ganze seriös zu beantworten, ist nicht in Planung. Ich habe auch noch nie ein Buch geschrieben. Aber ich glaube, im Schnitt haben wir jeder mehr als ein Buch geschrieben, weil du 3 oder 4 geschrieben hast. Von daher
ja, also ich kann man es nicht sagen, ausschließen.
Ich habe ja vor kurzem mein letztes Buch, das wird jetzt irgendwie übersetzt. Im Tschechischen kommt es jetzt im Sommer raus, im Englischen kommt es jetzt irgendwie im Winter raus. Und ich habe tatsächlich mich auch über irgendwie so wieder dumme Gedanken im Kopf über so ein neues Buch, wo so über den Kollaps der olympischen Bewegung geht und irgendwie auch diese ganze Infantino-Geschichte über FIFA. Und da steckt, glaube ich, sehr viel drin, was irgendwie nicht so ganz aufgearbeitet wird, also zumindest nicht systematisch. Aber Das ist einfach so anstrengend, das zu tun. Also es ist so viel Arbeit, die da drin steckt. Und da habe ich noch ein paar andere Projekte gerade auf der Fußmatte, die an die Tür klopfen. Und da überlege ich mir das, glaube ich, nochmal. Aber hey, warum nicht irgendwann mal wir beide, Tille? Also wenn, früher habe ich, sag mal, mit Tom Nebe hatte ich ja damals das Flowball-Buch geschrieben. Das ist mittlerweile auch schon irgendwie 12, 15 Jahre her, weiß ich gar nicht. Warum sollten wir beide nicht irgendwie so einen deutschen Trivia-Floorball-Almanach.
Kann es von hier sehen, Jan.
Oh.
Von hier sehe ich es im Regal.
Ja.
Gut, so ist es.
Also, sag niemals nie, aber in Planung ist nichts und wird wahrscheinlich auch nicht demnächst in die Planung aufgenommen.
Okay, dann haben wir doch wieder eine solide Folge hinter uns gebracht. Ist auch nicht Rekordlänge, glaube ich. Ist lang, aber das sind wir mittlerweile gewohnt. Rekordlänge ist es knapp nicht. Silly Season geht die nächsten Wochen sicherlich noch weiter. Wir haben es angesprochen, wenn ihr Silly Season Artikel lesen wollt. Unsere findet ihr unter hawkeyepod.de/silly26herren oder silly26damen. Und unsere nächste Folge wird erscheinen am 7. August. Das wird, glaube ich, die erste Folge, die wir tatsächlich komplett außerhalb von Deutschland aufnehmen. Schon mal kleiner Spoiler. Aber warum das so ist, erzählen wir euch dann beim nächsten Mal.
Streut uns innerhalb eurer Floorball-Community. Denkt an die Sonnencreme. Ich gehe jetzt Scooter suchen.
Viel Erfolg. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.